Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Heute gibt's eine absolut wilde Folge. Also der Fall ist schon mal wild. Das ist wie die Serie Narcos, falls ihr das kennt, nur in Deutschland. Und ich habe einen wilden Gast, kann man das sagen? Bist schon ein bisschen wild, bist du schon, würde ich sagen. Monte ist bei mir. Hi.
Oh, moin, moin.
Also ich glaube, denjenigen über 25, dem muss man wahrscheinlich erklären, was du so machst. Die unter 25 kennen dich wahrscheinlich alle, würde ich jetzt mal vermuten. Du kommst aus der Nähe von Hamburg, heißt eigentlich Marcel und bist unter dem Namen Montana Black Deutschlands größter Livestreamer. Und du bist auch noch True Crime Fan und du bist auch noch Verbrechen von dem Anhörer.
Richtig.
Und so sind wir zusammengekommen.
Genau, richtig, ja. So sind wir zusammengekommen.
Es ging irgendwie damit los, dass mir Leute geschrieben haben, ey, Monte hört deinen Podcast. Und dann haben wir irgendwie bei Instagram geschrieben, ne? So ein bisschen hin und her.
Ich weiß gar nicht mehr, ob das, ich glaube, ich habe dich mal markiert.
Ja, stimmt.
In der Story von mir so. Und dann haben wir uns so ein bisschen connected. Und dann habe ich, glaube ich, so von mir aus gesagt, ey, wenn du mal Lust hast, irgendwie mal was zusammen zu starten. Bin halt großer Fan, höre das sehr gerne und hatte halt einfach mal Lust, bei einer Folge dabei zu sein, ja.
Ja, und jetzt sitzen wir hier in Hamburg in den heiligen Hallen von OMR, wo sonst Qualitätspodcasts wie Lanz und Precht hergestellt werden. Und jetzt halt unsere Folge. Was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte für die Leute, die jetzt so gar nicht wissen, was du vorher gemacht hast. Man kann schon sagen, dass du ein sehr bewegtes Leben gehabt hast. So die letzten Jahre oder beziehungsweise ist ja schon ein bisschen länger her. Warst selber unter anderem auch kokainabhängig.
Das Richtig.
Darf man sagen, weil du da ja offen drüber sprichst. Aber was ich wirklich sehr bewundernswert finde, du hast es da rausgeschafft, das ist ja das eine. Und du sprichst auch öffentlich darüber und warnst deine Fans davor und sagst, lass die Finger von solchen.
Genau, ist so ein kleiner Selbstverarbeitungsprozess, den man dann ja auch irgendwo hingelegt hat. Ich habe selber zwei Bücher geschrieben, auch als Hörspiel, ganz entspannt. Mhm. Und das war so ein Aufarbeitungsprozess auch für mich. Ich hatte sehr viele Oha-Momente, als ich diese Dinge aufgearbeitet habe. Das muss man sich vorstellen. Ich habe die Bücher ja nicht selber geschrieben, sondern ich hatte jemanden, der sich zu mir gesetzt hat, der mir Fragen gestellt hat. Ich habe viel erzählt, er hat alles mitgeschrieben und ich habe das ein oder andere Mal schon wirklich so Oha-Momente gehabt, wo sich Dinge schlüssig gefühlt haben auf einmal, wo man sich gedacht hat, okay, deswegen ist das eigentlich so gewesen, ja. Und habe halt gerne an verbotenen Dingen genascht damals auch, ja.
Ja, aber ich kann es jetzt bestätigen, wir waren ja jetzt gerade essen.
Richtig.
Trinkst keinen Tropfen Alkohol und lebst auch sehr gesund. Also gesünder als ich, habe direkt ein schlechtes Gewissen gehabt, als ich mit essen war. Deswegen sehr, 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 sehr bewundernswert. Das ist unter anderem ein Thema, über das wir in dieser Folge eben auch sprechen werden. Mhm. Bevor wir loslegen, wie immer eine kleine Inhaltswarnung. Zum Teil zitiere ich rassistische Bezeichnungen aus den 80ern. Die schlimmsten Beleidigungen lasse ich allerdings bewusst weg. Ansonsten wird es, glaube ich, eine ja etwas unblutigere Folge. Bist du bereit?
Ich bin bereit, auf jeden Fall.
Wunderbar. Dann starten wir jetzt mitten rein. Als die drei Mit-30er aus Deutschland die Abflughalle des Flughafens der Karibikinsel Curaçao betreten, versuchen sie sich nicht anmerken zu lassen, wie nervös sie sind. Es herrscht reger Betrieb, denn etliche Touristen, hauptsächlich Menschen aus den Niederlanden, machen sich nach ein paar entspannten Karibikwochen auf den Weg in die Heimat. Inmitten der anderen Passagiere nähern sich die drei Männer langsam der Zollkontrolle, wo die Zöllner, die auch Hunde dabei haben, nach und nach Menschen rausziehen und ihr Gepäck durchsuchen. Doch die drei wissen, dass sie wenig zu befürchten haben, denn sie sind weiß und das macht 1988 in Curaçao, das damals wie heute zum Königreich der Niederlande gehört, einen großen Unterschied. Trotzdem wollen Ronald, Günther und Werner natürlich nicht erwischt werden. In Werners Koffer stecken insgesamt 2 Kilo Kokain, die zur Tarnung lediglich mit Socken umwickelt sind. Wenn die gefunden werden, ist ihr neues Business gescheitert, bevor es überhaupt angefangen hat. Die Männer gehen noch ein paar Schritte vor, die Zöllner winken sie durch. Sie geben die Koffer ab und dann haben sie es endlich geschafft, zumindest vorerst. Ronald, Günther und Werner steigen ohne weitere Kontrolle ins Flugzeug von Curaçao nach Amsterdam, von wo aus sie den Anschlussflieger nach Hamburg nehmen wollen. Trotzdem legt sich die Nervosität der drei auf dem 12-stündigen Flug nicht. Sie wird eher noch größer. denn, ob ihr Koffer tatsächlich im Flugzeug gelandet ist oder dann doch noch rausgefischt wurde, wissen sie nicht. Außerdem wird die Zollkontrolle in Deutschland nochmal um einiges schwieriger werden als in Curaçao. Als die Männer in der Hansestadt Hamburg gelandet sind, holen sie als erstes ihre Koffer ab. Und tatsächlich, alle Koffer liegen auf dem Band, auch der von Werner, in dem sich Koks im Wert von damals rund 186.000 Mark befindet. Aber auch in Deutschland gibt es Zollbeamte und die haben da gerade etwas höchst Verdächtiges beobachtet. Zwei Männer, die die ganze Zeit miteinander tuscheln und sich dabei immer wieder auffällig umdrehen. Der eine ist ein stämmiger Typ mit langen schwarzen Haaren, der unter seiner Boxernase einen Schnäuzer und Koteletten bis zum Ohrläppchen trägt. Ronald Mieling. Irgendwann haben die Zollbeamten genug gesehen und kommen auf Mieling und seinen Begleiter zu und sprechen sie an. Können wir einmal in ihre Koffer schauen, fragen die Beamten Mieling und Günther und ziehen die beiden aus der Schlange raus. Währenddessen nutzt der Mann hinter Ronald und Günther seine Chance, geht am Zoll vorbei und verlässt den Flughafen. Es ist Werner, der Dritte im Bunde. Während die Koffer seiner beiden Kumpels nichts als Klamotten enthalten, marschiert Werner ohne Kontrolle mit 2 Kilo Koks aus dem Hamburger Flughafen, ohne erwischt zu werden. Der Plan der drei ist aufgegangen. Ronald Mieling, dessen Koffer gerade am Hamburger Flughafen durchsucht wird, wird einige Jahre später als Schneekönig der größte Koksdealer Deutschlands werden. Aber das können die Zollbeamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.
Sehr interessant, ja.
Es ist ein guter Trick. Ich weiß nicht, ob das heute noch funktionieren würde. Ich hoffe nicht.
Nee, 1988 war das, glaube ich.
Ja, genau. Ja,
ich denke, da haben die Uhr noch ein bisschen anders getickt. Die Zollkontrollen waren da auch noch ein bisschen anders. Ich glaube, wenn man heute da 2 Kilo Koks in seine Socke reinsteckt, alleine schon die Röntgengeräte würden das ja durch geschulten Auge aufdecken. Ne? Also ja.
Normalerweise schon, aber es ist ja wirklich eigentlich der einfachste Trick der Welt, so Ablenkung. Ne? Zwei verhalten sich auffällig, damit die Zöllner auf die beiden draufgehen und der eigentlich den Koffer dabei hat, der marschiert dann durch. So, oder?
Ich glaube, das würde lustigerweise heute vermutlich immer noch funktionieren. Ja. Bloß Koks in der Socke halt wahrscheinlich nicht, ne?
Sollte man sowieso. Nee,
richtig.
Sollte man lassen.
Das würde ich auch behaupten, ja.
Ja, also man muss sagen, es hört sich jetzt ja auch nicht nach Profis an, wenn man das so hört. Ne, einfach mal probieren, ne, haben wir gerade schon gesagt, richtig. In der Socke. Es ist auch tatsächlich damals das erste Mal, dass Ronald und seine Komplizen Drogen über eine Grenze schmuggeln. Und sie gehen eigentlich relativ stümperhaft vor, wenn man das mal sich so anguckt. Kurz vor dem Abflug aus Curaçao haben sie sich noch betrunken. Und die Idee, das Kokain in den Socken zu verstecken, kommt ihnen erst ganz kurz vorher, einfach weil ihnen spontan nichts Besseres eingefallen ist. Das heißt, sie haben sich da Koks besorgt und haben sich gar keine Gedanken drüber gemacht, wie kriegen wir das jetzt eigentlich aus dem Land. Trotzdem sind sie halt damit durchgekommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, denn das ist sozusagen der Beginn dieser ganzen Geschichte. In Deutschland finden Ronald, Werner und Günther auch direkt Abnehmer für ihre Drogen. In der Hansestadt Hamburg ist Koks Ende der 80er der neue heiße Scheiß. Während anderswo in Deutschland noch Heroin die bestimmende Droge ist, werden auf den Hamburger Partys der High Society Silbertabletts mit fertigen Kokainlines offen rumgereicht wie Schnittchen, damit sich die schönen Reichen und Berühmten das Zeug direkt mit 1000-Mark-Scheinen durch die Nase ziehen können. Dealer sind auf diesen Partys gern gesehene Gäste. Allerdings nicht wegen ihrer reizenden Gesellschaft, sondern vor allem wegen dem, was sie mitbringen. Aber auch bei der ärmeren Bevölkerung findet Kokain langsam Anklang, hier jedoch stark gestreckt und in Form von günstigem Crack, das Junkies in weniger noblen Gegenden auf der Straße nehmen. Dass Ronald Mieling später einmal den Großteil Hamburgs und somit beide Gruppen mit Drogen versorgen wird und dafür auch mit mordenden Kartellen zusammenarbeitet, kann sich in seiner Kindheit niemand vorstellen.
Ja, sehr spannend. Ich verfolge es ja auch sehr viel, also guck sehr viele Dokumentationen auch in die Richtung und dass in den 80ern und auch in den 90ern der Drogenmarkt extrem krass war, egal ob jetzt in Deutschland oder in anderen Ländern. Ja, und ich glaube, damals hat man es halt auch irgendwie so rübergeschmuggelt, entweder mit doppeltem Boden so mäßig oder es wurde geschluckt beispielsweise. Ja. Ne? Es gibt ja mehrere Varianten, um das zu schmuggeln. Ja. Und dass da viele Abnehmer am Start waren, das ist ja klar. Also
die wird es wahrscheinlich heute auf High-Society-Partys eventuell auch noch geben, haben wir gehört.
Haben wir mal gehört.
Haben wir mal gehört. Ich kann dir mal ein bisschen über unsere Hauptfigur erzählen, über den Schneekönig, über Ronald Mieling. der wächst eigentlich ziemlich behütet auf. Also das ist jetzt nicht so diese typische Straßendealer-Biografie, wie man sich die vorstellt, so eher das Gegenteil. Ronald Mieling wird am 12. Juli 1950 geboren und wächst im, ja, ich würde sagen, eher spießigen Arbeiterstadtteil Barmbek auf. Seine Mutter Else ist Hausfrau und sein Vater Max, und das ist so ein bisschen die Ironie der Geschichte, der ist Polizist. Mhm. 6 Jahre nach Ronald wird sein Bruder Ralf geboren. Die 4 sind eine typische Beamtenfamilie. Während Mutter Else bei jedem Ärger ihre Kinder wie eine Löwin beschützt und vergeblich alles dafür tut, damit Ronald endlich mal mehr für die Schule lernt, ist Vater Max mit seinem kantigen Gesicht und dem breiten Kinn der Coole in der Familie, wie Ronald sich später erinnert. Ein solider Mensch, der nur nach Recht und Gesetz gelebt hat. Also genau das Gegenteil von dem, was sein Sohn später tun wird. Die ganze Nachbarschaft, in der Familie Mieling wohnt, besteht aus Polizisten und Gefängniswärtern. Man grüßt sich nett und versucht nicht anzuecken. Für Ronald ist früh klar, so ein spießiges Leben, wie es ihn umgibt, wo alle ihre festen Routinen haben und sich dauerhaft Gedanken um die Meinung ihrer Nachbarn machen, ist nichts für ihn. Das war mir zu eng, zu miefig, ich war ein Draufgänger, ich wollte was erleben und genau das machen, von dem alle sagen, du, das darfst du aber nicht. Bereits in seiner Jugend verspürt er diese Abenteuerlust, die ihn später ins Koks-Business treiben wird. Und so beginnt er schon im Teenageralter mit kleineren Delikten. Er braucht den Nervenkitzel, das Tüfteln an einem Plan und den Kick, wenn er denn aufgeht. Abenteuer. Das war für mich Glück im Dauerzustand. Den Kick sucht er außerdem beim Kickboxen, wo er seinen Jugendfreund Wolfgang kennenlernt, der ihm aufgrund seines vollen schwarzen Haares den Spitznamen Blacky gibt. Für den zusätzlichen Nervenkitzel fährt Ronald auch leidenschaftlich gerne Motorrad. An Tempobegrenzungen hält er sich dabei nur im Ausnahmefall. Doch der Kick, den er dadurch bekommt, der reicht ihm bald nicht mehr aus und auch die kleinen Diebstähle sind ihm nicht mehr genug. Und so wird er bereits mit 18 Jahren wegen schweren Raubes zu 4 Wochen Jugendarrest verurteilt und kommt als veränderter Mensch aus dem Gefängnis zurück. Sein Jugendfreund Wolfgang wird zunehmend genervt davon, dass sich Blacky als Oberverbrecher und großer Macker aufspielt und die Freundschaft der beiden leidet immer mehr. Also er kommt jetzt nicht im Sinne von, ich bin jetzt ein neuer Mensch, ich bin jetzt ein besserer Mensch aus dem Gefängnis zurück, sondern im Gegenteil, er läuft jetzt rum und sagt, ey, ich war im Knast, ich bin jetzt hier der Obergangster. Also
Passiert öfters mal,
ist tatsächlich so, genau, aber da hat man ja im Prinzip mit dem Knast genau das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich erreichen wollte. Richtig. Ronald fängt jetzt halt so an, seine Karriere weiter auszubauen, probiert sie irgendwie als Türsteher auf der Reeperbahn, wird dann Zuhälter, auch das ist ja fast eine klassische Kiez-Karriere.
Ja.
Nach einiger Zeit bemerkt er aber, dass, so wie er selber sagt, das menschenverachtende Business der Zuhälterei, in der Frauen wie Objekte behandelt werden, selbst bei den kältesten Temperaturen draußen anschaffen müssen, doch nichts für ihn ist. Er lehnt es ab, das hat er wirklich selber gesagt, am Leid anderer zu verdienen. Was ich sagen muss, es ist eine interessante Sichtweise zu sagen, ich möchte nicht am Leid anderer verdienen. Also das Leid der Frauen findet er schlimm, aber das Leid der Süchtigen findet er dann ja scheinbar nicht ganz so schlimm.
Kann man vielleicht ja auch zurückführen auf seine Mama, mit der er anscheinend ein gutes Verhältnis gehabt Stimmt. hat. Vielleicht hat er ja auch den nötigen Respekt vor der Frau nicht verloren, aber andererseits im Umkehrschluss dann zu sagen, ich verkaufe Kokain, was dann ja später passiert, da wird dann vielleicht die Moral dann doch über Bord geschmissen. Man weiß es nicht ganz genau, ne?
Ja, also man muss sagen, dieses, was Frauen angeht, hat er schon eine ziemliche Doppelmoral. Ne? Also das, was er sagt und das, was er macht, sind schon unterschiedliche Paar Schuhe, weil er wird sich selber später ausgiebig Prostituierte, also in seinen Worten, so sagt er das selber, für bestimmte Zeiträume kaufen. Also er kauft sich Frauen und damit ist er jetzt auch nicht viel besser als die Zuhälter, die die Frauen zum Arbeiten auf die Straße schicken, Richtig. Weil ohne so Typen wie ihn gibt es ja eigentlich gar nicht, ne? Also so sehr scheint ihn dann das Leid der Frauen doch nicht zu interessieren, zumindest wenn es um ihn selber geht. Mit seinen Jobs im Rotlichtmilieu startet Ronald dann endgültig seinen Weg in die Kriminalität. Einen konkreten Auslöser, weil das ist ja auch wahrscheinlich das, was du dich auch oft fragst, wenn du dir so Dokus und so anguckst, wo man denkt so, wo ist jemand so falsch abgebogen, was war der Punkt? Ne? Manchmal kann man das ja relativ genau sagen. Gibt's bei ihm nicht. Also es ist eher so ein schleichender Prozess. Er hat für sich selber entschieden, ich will halt gerne so ein Abenteurer, Gangster-Typ sein und geht halt immer tiefer in diese
Szene. Er wollte halt anders sein.
Er wollte anders sein,
und,
genau.
Und der leichteste Weg, um anders zu sein, ist, indem man Dinge macht, die sich andere nicht trauen.
und die verboten sind.
Stimmt. Genau, richtig.
Ja, klar. Ja. Und auch der leichteste Weg, wahrscheinlich Geld zu verdienen, ne? Auf nicht legalem Wege in dem Fall. Er sagt selber, ich bin kriminell geworden, weil ich es wollte. Ich habe ein Abenteuer gesucht, deswegen bin ich es geworden. Er schlägt sich mit zwielichtigen Geschäften durch bis zum April 1978. Da ist er gerade 28 Jahre alt. In Jesteburg in der Lüneburger Heide statten Ronald und sein Komplize Jens, ein gelernter Koch, dem Fleischgroßhändler Manfred Heringer einen Besuch ab. Im Auftrag des Kiezpaten Wilfried Schulz, genannt Frieder, sollen Ronald und Jens Schulden bei dem Fleischhändler einstellen. Treiben. Der 45-jährige Henning will gerade im Bademantel die verglaste Tür seiner Villa öffnen, um seine Besucher zu begrüßen. Da wird er von einem Schuss in den Bauch getroffen. Dieser Schuss, so finden es die Ermittler später heraus, wurde aus dem US-Armeegewehr von Mielings Begleiter Jens W. abgefeuert. Mieling und sein Komplize betreten das Haus des Fleischhändlers und bringen den Job mit einem Schuss in den Kopf zu Ende. Der 45-jährige Hering stirbt noch vor Ort in einer riesigen Blutlache. Die Lüneburger Polizei steht zunächst vor einem Rätsel. Auch eine Ausstrahlung des Falls bei Aktenzeichen XY im Dezember 1978 bringt die Ermittler nicht weiter. Hier zeigt sich eine Charaktereigenschaft von Ronald Mieling, durch die er später noch häufiger auffallen wird. Der Mann, der laut seinen eigenen Angaben so ehrenhaft ist wie er sein Vater und so gutmütig wie seine Mutter, steht ziemlich gern im Mittelpunkt. Das war ja genau das, was du gerade schon gesagt hast, ne? Dieses Anderssein, um sich nicht nur abzugrenzen, sondern auch um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Sollten die aber nicht nur das, also sollten die nicht Geld eintreiben, hattest du das nicht gerade gesagt?
Ja, also, hat nicht so richtig geklappt. Also
viel Geld kann da jetzt ja nicht mehr rausrücken, nee, oder?
Da viel Geld ist da irgendwie nicht bei rumgekommen und ja, da merkt man schon, dass er sehr gerne im Mittelpunkt steht und auch sehr impulsiv handelt. Mhm. Das war das, was ich gerade sagen wollte. Erst ein Jahr nach dem Mord an Manfred Hering kann die Polizei Ronald Mieling und seinen Komplizen Jens W. festnehmen. Mielings Ex-Freundin hatte geplaudert. Also da ist ihm das,
ja,
na genau, da ist ihm dieses im Mittelpunkt stehen und hier große Geschichten erzählen ein bisschen zum Verhängnis geworden.
Das ist oftmals so, dass man Leuten von den Geschichten erzählt, weil man ja irgendwie dann noch so einen Drang hat, sich mitzuteilen.
Ja.
Und oftmals, wenn man solche privaten Sachen oder kriminellen Sachen mitteilt, sobald jemand in irgendeiner Situation ist, wo er das gegen dich verwenden kann, um besser aus der Situation herauszukommen, wird gepfiffen. Deswegen viele, also nicht, dass ich das den Leuten nicht gönne, dass sie hochgenommen werden, aber viele Leute scheitern am Ende daran in ihrer kriminellen Karriere, dass sie von sogenannten Freunden verpfiffen werden. Ja.
Es ist eigentlich, ganz oft sind es wirklich so in Anführungsstrichen dumme Sachen, die am Ende dann dazu führen, ne, dass jemand verhaftet wird. Und das ist in dem Fall eben auch so. Die beiden stehen dann ab Mai 1980 wegen Mordes vor dem Landgericht Stade und sie schweigen. Also sie äußern sich nicht zu den Vorwürfen. Allerdings nützt ihnen das nichts. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die beiden sich das Geld aus dem Tresor des reichen Fleischgroßhändlers unter den Nagel reißen wollten und ihn dabei ermordet haben. Mhm. Weil, so wie du schon gesagt hast, ans Geld sind sie nicht gekommen. Sie hätten vielleicht das mit dem Mord sein lassen sollen. Dann hätten sie wären sie eventuell an den Tresor gekommen. Ronald Mieling wird wegen fahrlässiger Tötung zu 10 Jahren Haft verurteilt. Sein Komplize Jens W. bekommt 15 Jahre wegen Totschlags, weil der erste Schuss ja aus dessen Waffe abgefeuert wurde.
Ich glaube, es sind auch die höchsten Strafen, oder? Wenn mich alles täuscht.
Ja, für Totschlag, ist 15 Jahre. Für alles andere hätte man ihm jetzt einen Mord zum Beispiel nachweisen müssen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man die genauen Umstände nicht kennt. Also sie wissen halt, sie haben geschossen, aber man kennt jetzt die genauen Hintergründe und beide haben ja nichts gesagt.
Naja, also da können wir jetzt wieder stundenlang drüber diskutieren. Ich weiß, das ist bei euch oder bei dir im Podcast immer eine heiße Diskussion, aber wenn du mit einem Sturmgewehr zu jemandem fährst, dann ist es für mich Mord. Also wenn du den dann erschießt mit einem gezielten Kopfschuss vor allen Dingen. Aber gut, darüber wollen wir heute nicht streiten. Stade im Übrigen, die größte Stadt bei uns in der Ecke, Buxtehude, ist ja sogar Landkreis Stade, also wo das Verfahren stattgefunden hat. In irgendeinem Podcast von dir war auch irgendeine Verhandlung im Gericht Stade.
Ich glaube,
das waren sogar eventuell das Satanspaar, aber ich bin mir nicht sicher. Irgendeine Folge?
Nee, das war irgendwo im Ruhrgebiet, aber ich werde es nochmal recherchieren und ich habe mir ja schon was dabei gedacht. Guck mal, also der Fall geht los 1988, dein Geburtsjahr.
Richtig,
Dann spielt das in Hamburg größtenteils und aber eben auch teilweise da, wo du herkommst. Also
als Hamburger oder als jemand, der aus der Ecke Hamburg kommt, man kennt auch den Namen Blackie.
Ja, hast du schon mal?
Ja, natürlich, okay. Selbstverständlich, ja.
Gut, dann habe ich mir den passenden Fall ausgesucht. Also, Milin kommt in den Knast und startet eigentlich erst da so richtig mit seiner Gangsterkarriere. Und zwar verbringt er seine Haftzeit natürlich, wie man das in Hamburg so macht, in der berüchtigten JVA Fuhlsbüttel, auch bekannt als Santa Fu. Kennt man, ne?
Jo.
Also ich glaube, ich habe es in irgendeiner Folge mal falsch erzählt oder nicht richtig oder wie auch immer. Jetzt werde ich es nochmal ganz richtig erzählen. Also das heißt so, diesen Spitznamen, den gab es schon in den 70ern, weil damals hieß es noch Strafanstalt Fuhlsbüttel. Und im Beamtendeutsch wird ja alles abgekürzt. ST für Strafanstalt Fu oder halt Santa Fu. Daher kommt der Name. Also wieder was gelernt hier bei Verbrechen von nebenan. Ja, und man muss sagen, eigentlich macht die Haft es noch viel schlimmer. Bis zu seinem Knastaufenthalt hat Mieling Drogen nur in kleinen Mengen vertickt. Doch im Gefängnis, da knüpft er neue Kontakte. Und so lernt er dann auch seinen zukünftigen Partner Günther kennen, der Verbindung zur holländischen Koksmafia hat und einen Partner sucht. Und auch das ist ja was immer wieder passiert. Ich habe ja in der Folge mit Max Pollocks auch ganz lange über Resozialisierung gesprochen und viele werden, das ist erwiesenermaßen so, im Gefängnis noch krimineller, weil sie eben oft dann auch lange aus dem Job raus sind. Ne? Wer nimmt dich, wenn du 15 Jahre im Knast warst? Wer gibt dir da noch eine zweite Chance? Und du lernst eben auch die richtigen Leute kennen oder eigentlich die falschen Leute, aber wenn du halt kriminell sein willst, die richtigen Leute.
Die Frage ist halt, wie viel Lust hast du, dich zu resozialisieren?
Resozialisieren.
Ich kann das Wort gerade nicht aussprechen. Wenn du 15 Jahre vor dir hast.
Ja, das stimmt.
Und am Ende ist es natürlich auch, mit was für Leuten du dich umgibst. Ist genau. Ja klar, ne? Nicht jeder schafft den Absprung, nach 15 Jahren aus dem Knast rauszukommen und ein gutes Leben anzufangen. Und
ja, das stimmt. Ja, so ist es eigentlich. Also bei ihm fängt das gute Leben für ihn gute Leben, aber das kriminelle Leben da eigentlich erst so richtig an, weil er jetzt eben big ins Business einsteigen kann. Also 1986 hat Mieling dann seine Zeit in Santa Fu abgesessen. Er ist jetzt 36 Jahre alt und hat ja auch eigentlich ehrlich gesagt nie richtig gearbeitet. Also der hat jetzt auch keinen Bock damit 36 noch irgendwie einen Bürojob anzufangen oder so. Also nimmt ihn der ebenfalls entlassene Günther mit in die Niederlande und stellt dort Ronald seinen Koks-Kontakt vor. Insgesamt kaufen sie 100 Gramm für 7000 D-Mark. Wieder in Deutschland angekommen, strecken sie das Kokain 1:1 und machen so nach wenigen Tagen einen Gewinn von 13.000 Mark. Schnell verdientes Geld, ist ja klar. Ne? Jetzt hat Ronald dann so richtig Blut geleckt. Von Mal zu Mal kaufen Günther und er mehr Koks und machen immer mehr Gewinn. Doch auch das reicht ihnen nicht. Warum das Kokain teuer in Europa einkaufen, wenn man es auch selbst importieren kann? Und so steigen sie 1988 mit 10.000 Mark und ihrem Kurier Werner in den Flieger nach Curaçao. Die 440 Quadratkilometer große Karibikinsel, die nördlich von Venezuela liegt, gilt damals schon als Einkaufsparadies für Kokaindealer. Seiner damaligen Ehefrau Monika erzählt Ronald nicht, was er in der Karibik vorhat. Weder von dem Kokskauf noch von seinen Bordellbesuchen. Es überrascht mich jetzt nicht, dass er seiner Frau das nicht erzählt.
Nee, nicht unbedingt.
In Curaçao angekommen, treffen die drei Männer einen Verkäufer, den ihnen ihr Holland-Kontakt vermittelt hat. Der Deal geht reibungslos über die Bühne und kurz darauf halten die Männer 2 Kilo Koks in ihren Händen. Dieses verstauen sie in Werners Zimmer und machen von da an Urlaub. Und das heißt also in deren Fall Koks, Alkohol und Prostituierte. Ronald hat schnell eine Lieblingsprostituierte, die er sich für die Dauer seines Aufenthaltes kauft. Aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe nennt er sie, wie er selber findet, liebevoll Schoko Angela. Das macht ihn jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel sympathischer. Laut Mielings eigenen Erzählung lehnt Angela sein Geld irgendwann ab. Sie habe ihn so lieb gewonnen, dass sie sich für Sex mit ihm nicht bezahlen lassen will. Eine Sache, die Mieling, wie er selber behauptet, ganz häufig mit Frauen passiert.
Selbstverständlich, ja. Wer kennt das nicht, ne?
Das ist sicherlich schon dem einen oder anderen oft passiert. Also das ist so ein bisschen ein Problem in diesem Fall ist, er hat selber Bücher geschrieben, ganz viele Interviews gegeben und man muss halt immer so ein bisschen von denen, was er erzählt, ein bisschen was abziehen, weil du glaubst, so ganz kann das ja nicht gewesen sein. Also er erzählt halt schon. Ne? Es ist ein Schnacker, wie man
die Hamburger sagt. Können gut schnacken.
Genau.
Auf jeden Fall, klar.
Also der hat die Geschichten dann schon teilweise sehr, sehr ausgeschmückt. Die Prostituierten begleiten die drei Männer außerdem zu allen möglichen Aktivitäten, weil sie sind ja für die Aufenthaltsdauer gemietet worden. Als sie Curaçao mit dem Koks verlassen, weint Angela, so erzählt es Ronald Mieling später. Aber schließlich gibt es für ihn was zu tun. Die 2 Kilo Koks im Wert von mehr als 180.000 Mark müssen schließlich nach Deutschland. Also die haben da schon ein ganz schönes Leben geführt in der Zwischenzeit.
Das hört sich richtig nach 80er, 90er an.
Ja, ja. Super, kannst du, es ist ja, richtig schon, was an der Serie.
Ja, ja, doch schon, ja. Es ist so ein bisschen wie der, vielleicht kennst du den Film mit Johnny Depp, ich glaube Blow heißt der, kennst du
ja.
den Film?
Ja,
so, ja, da sind sie zwar mit dem Flugzeug rübergeflogen und am Anfang fing es ja auch an mit Marihuana, aber ich glaube, dass die 80er, 90er schon nochmal ein ganz anderer Lifestyle waren. In dem Fall ein sehr ungesunder Lifestyle für die Kollegen da.
Aber ich kann mir genau vorstellen, was die für Hemden anhaben. Du dir auch?
Weißt
du,
so
hundertprozentig.
Mit so einer Popelbremse.
Ja, so ein Schnubbi, ja. Genau. Und dann so eine schöne Pilotenbrille dazu. Also ich kann mir genau vorstellen, wie die da rumgelaufen.
Die sind halt hungrig. Man hat ja auch mitbekommen, dass er immer diesen Lifestyle so ein bisschen wollte. Sie sind halt hungrig, riechen nach schnelle Geld. Damals konntest du halt auch noch viel schneller und viel besser Geld machen mit Kokain, einfach weil die Grenzen anders waren und ähnliches. Und die riechen da halt einfach die schnelle Mark. Ne?
Absolut. Ja. Und sie haben natürlich auch in Anführungsstrichen gute Zeit sich dafür ausgesucht. Das war ja, was wir gerade am Anfang auch schon hatten. Also das Koks geht halt wirklich mega weg. Innerhalb von Wochen verkaufen Ronald, Günther und Werner alles, was sie eingekauft oder mitgebracht haben und machen einen fünfstelligen Gewinn. Ab jetzt fliegt das Team fast monatlich nach Curaçao, wobei sie jedes Mal professioneller werden. Von einem befreundeten Tischler lässt sich Mieling einen extra Kokskoffer bauen, der unter einem doppelten Boden einen gut versteckten Hohlraum von etwa 5 Zentimetern Höhe hat, in dem er jetzt noch einfacher Kokain schmuggeln kann. Also er muss jetzt nicht mehr das Koks in die Socken stopfen. Sobald Ronald und seine Komplizen ihre Drogen auf Curaçao eingekauft haben, also dann haben sie sozusagen das Geschäftliche abgeschlossen, leben sie bis zum Abflug wieder ihr Highlife aus Koks, Alkohol und gekauftem Sex. Jedes Mal bringen sie mehr Kokain nach Deutschland. Ihre Ablenktaktik beim Zoll behalten sie bei. Ronald betrinkt sich auf dem Rückflug nach Deutschland und benimmt sich am Zoll auffällig, so dass der Bundesgrenzschutz und die Zöllner auf ihn aufmerksam werden. Und währenddessen gehen seine Kuriere, die von Mal zu Mal mehr werden, unauffällig durch den Zoll. Also bald ist es nicht nur ein Kurier, sondern zwei oder drei, die dann da noch mitlaufen. Und er macht jedes Mal die große Show.
Das ist eine ganz gute Taktik, ne? Ablenkung. Ja. Und am Flughafen hast du halt auch nur eine begrenzte Anzahl von Zöllnern.
Genau.
Und natürlich werden Leute immer rausgewunken, aber im gleichen Moment gehen auch Leute mit Koffern oder etwas im Magen durch und kommen dann halt durch die Zollkontrolle. Ne?
Genauso haben sie es gemacht und er sagt selber, wir hatten eine Phase, egal was wir angefasst haben, es hat funktioniert. Allerdings muss man sagen, seine Geschäftsbeziehungen zu seinem Knastkumpel Günther, die funktioniert nicht mehr so besonders gut. Mieling findet nämlich raus, dass seine Ehefrau Monika ihn mit Günther, seinem Komplizen, betrügt. Außerdem bedient sich Günther an dem gemeinsamen Koks. Also er verkauft es nicht weiter, sondern nimmt eben was von der Ware weg. Auch das passiert ja bei Dealern häufiger. Und das regt Ronald am meisten auf. Günther verkauft das Koks entgegen ihrer Abmachung heimlich an Junkies und Diebe.
Mhm.
Weil das nämlich nicht okay. Das ist so sein...
Naja, wo sein Kokain dann am Ende hinwandert, das muss er wohl selber am besten wissen. Das wird genau bei solchen Leuten auch landen, ne?
Ja, also ich finde das ganz interessant, weil er gibt halt immer vor, dass er so eine eigene Regel hat. Also Junkies sind für ihn nur arme Menschen. Mhm. Also reiche Junkies gibt es nicht, weil er selbst habe immer nur an die High Society verkauft. Also so behauptet er das zumindest. Und dass die Drogensucht auch reiche Menschen zu Junkies macht, das ignoriert er so ein bisschen. Also ich weiß nicht, was denkst du über so eine Aussage? Ich verkaufe nicht an Junkies, von einem Dealer. Also,
naja, er nimmt ja das Risiko in Kauf, dass er Leute auch zu Junkies macht. Also nur weil jemand reich ist und viel Geld hat, das schützt ihn ja nicht vor einer Kokainsucht.
Genau.
Weißt du, wie ich meine? So, also die Junkies, an die er nicht verkaufen möchte, waren vielleicht auch mal Banker, Anwälte und ähnliches. Nur weil die Leute aus einem guten Haus kommen, heißt es nicht, dass die alle nicht auf der Straße landen können. Kokain ist eine sehr schlimme Droge, die in vielen Menschen nur das Schlechteste hervorruft. Ich habe selber eine Kokainsucht hinter mir und weiß, was das Zeug mit einem macht. Ich habe viel Mist in meinem Leben gemacht. Das Schlimmste habe ich unter Kokaineinfluss gemacht. Ich habe meine Großeltern beklaut, habe mich am Konto bedient und habe mir Geld genommen, um meine Kokainsucht zu finanzieren. Und heute habe ich das beste Verhältnis zu meinen Großeltern, haben wir vorhin noch drüber geredet. Das beste Verhältnis, was man sich vorstellen kann, aber Kokain ist sehr schlimm und sein Moralkompost, den Roland da hat, der ist ein bisschen verstellt, würde ich sagen. Also,
der ist wirklich ein bisschen verstellt. Also was mich jetzt noch interessieren würde, er tut ja so ein bisschen so, als wäre das so eine harmlose Partydroge, die kann man mal nehmen am Wochenende und unter der Woche ist dann alles tutti. Wie war es denn bei dir? Also wie schnell bist du abhängig geworden von Koks?
Ich bin ein sehr suchtanfälliger Mensch.
Mhm.
Also ich will mal so sagen, am Ende ist es natürlich egal, ob legal oder illegal.
Mhm.
es ist vollkommen egal, man sollte es gar nicht machen.
Ja.
Wenn man sich dazu entscheidet, sowohl legale als auch illegale Substanzen zu sich zu nehmen, ist es ja, die Dosis macht das Gift. Jeder ist für sich selber verantwortlich und geht das Risiko ein, wenn er es einmalig konsumiert, dass das ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal nimmt. Deswegen ist der beste Weg, es einfach gar nicht zu nehmen. Aber die Suchtanfälligkeit bei Kokain ist schon, es kann schon sehr schnell sehr gierig machen. Koks ist eigentlich so diese typische Partydroge, man ist am Feiern, man trinkt Alkohol und dann gibt's eine Line, irgendwie auf Toilette oder so. Und viele können es halt dann nicht bei dem einmal belassen. Und wenn du erstmal in dieser Teufelsspirale der Kokainsucht drinne bist, das macht dich einfach sehr gierig und ruft sehr schlechte Eigenschaften in dir als Mensch hervor. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Du wärst einfach gierig. Koks macht sehr gierig und ist halt auch im Verhältnis, sagen wir mal jetzt, ich weiß nicht, ich bin schon lange clean, aber sagen wir mal, für einen 10er Gras bekommst du irgendwie 0,8 Gramm mittlerweile heutzutage. So früher war es mehr. So Kokain kostet 1 Gramm, ich weiß nicht, was der aktuelle Kurs ist, 80, 90 Euro 1 Gramm. Und das, was der Endkonsument dann meistens bekommt, das durchläuft ja 10 Prozesse des Streckens. Erstmal weißt du gar nicht, was da drin ist.
Klar.
Ne? Und dann ist es so schlecht gestreckt, dass wahrscheinlich die Wirkung, die du hast, nur ein Bruchteil von dem ist, wie reines Kokain ist.
Ja.
Das ist einfach...
Also man soll, lass es sein.
Ja, hundertprozentig. Ja.
Aber um nochmal die Frage aufzugreifen, wie lange hat es denn bei dir gedauert? Du hast wahrscheinlich auch irgendwie auf einer Party mal gedacht, ich probiere das mal aus. Also kannst du das ungefähr sagen?
Ich war sogar so ein Idiot, ich habe das Zeug nicht auf Party genommen, sondern auf Bude. Also
zu Hause?
Ja.
Das ist schon dumm.
Das ist sehr dumm. Ich war so dieser typische Kiffer, so nur grün, Peace, Love, Harmony. So ich nur das, was Mutter Natur mir schenkt und dann... haben die Jungs da irgendwie einen Gramm rausgeholt, jeder hat gezogen, ich habe auch gezogen und ich bin sofort drauf kleben geblieben. Ich wollte es weil es löst ja ein Glücksgefühl in dir aus. Du guckst und natürlich kann man auch einen Bad Trip auf Drogen haben, aber ich habe einen guten Trip gehabt und ich wollte am nächsten Tag mich gut fühlen. Und was hat mein Suchtkopf mir gesagt? Oh, wenn du jetzt wieder guckst, dann geht's dir besser. Und das ist ja die Teufelsspirale. Vor allen Dingen auch, wenn du Drogen nimmst in Phasen, wo es dir nicht gut geht. Ich sag nicht, nimm Koks, wenn es euch gut geht, aber die Gefahr, dass du noch schneller abhängiger wärst in einer Phase, wenn es dir schlecht geht, angenommen, deine Freundin verlässt dich. Und dir geht es extrem schlecht. Und dann gehst du auf Party oder ein Kollege kommt vorbei und ihr guckst, dann geht's dir gut, weil diese Droge etwas Positives, Endorphine und ähnliches. Und am nächsten Tag, wenn du dann wieder realisierst, wie schlecht es dir geht, weil du in der Realität ankommst, dann fängt die Sucht an. Dann sagt dir nämlich dein Kopf, ey, dir geht's schlecht, aber hier, hallo, hier ist das Kokain, klopf, klopf. Hier ist
eine Möglichkeit, dass es dir besser
geht. Zieh mich heute wieder durch deine Nase und dir wird's gut gehen. Und so kommst du ganz schnell in diese Teufelsspirale rein. Deswegen, wenn man schon sich dazu entscheidet, Sachen zu nehmen, die für Süchte anfällig sind, bitte nehmt es niemals, wenn es euch schlecht geht. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Am besten gar nichts nehmen.
Am besten gar nichts nehmen, genau. Da können wir uns, glaube ich, drauf einigen.
Ja.
Also wir gehen mal zurück, was das alles jetzt noch nach sich zieht. Also wir haben ja gerade schon gesagt, ne, Ronald und Günther haben so ein bisschen Stress. Also Ronald findet das nicht so gut, dass Günther mit seiner Frau was angefangen hat und dass er halt das Koks selber da sich bei wegnimmt.
Das kommt von einem Fremdgeher im Übrigen. Ne?
Genau, das kommt von einem Fremdgeher. Richtig. Und das Ding ist natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, das macht ja auch was mit dir. Ne? Der Günther ist halt jetzt die ganze Zeit drauf, wird immer unvorsichtiger, gerät schließlich auch an den V-Mann der Polizei und wird schließlich festgenommen. Ronald macht deshalb Werner, der war ja vorher immer nur der Kurier, der wird jetzt zu seinem neuen Geschäftspartner. Mhm. Während sich also seine geschäftlichen Partner verändern, bleibt er privat weiterhin bei Monika. Sie weiß inzwischen vielleicht auch einfach zu viel über ihn. Ne? Also die kriegt natürlich mit, was er für Geschäfte macht und deswegen traut er sich vielleicht nicht, sich von ihr zu trennen. Dennoch, und das finde ich so interessant, wie du schon sagtest, er geht selber die ganze Zeit nonstop fremd, wenn er in Curaçao ist, aber er ist schwer enttäuscht von seiner Frau, dass sie eine Affäre mit Günther hat. Das findet er nicht gut.
Ja, also was willst du von solchen Menschen erwarten? Also ich meine, das ist in jeglicher... Also das kannst du dir nicht vorstellen, bist jemand, der ständig fremd geht, egal ob jetzt mit Noten oder mit, was weiß ich, von Günther, die Frau, spielt ja keine Rolle. Aber wenn du selber halt fremd gehst, ist es nicht besser, dass deine Frau dir fremd geht, aber du kannst ja nicht von ihr menschlich gesehen enttäuscht sein, wenn du sie auf ganzer Strecke die letzten Monate verarscht. Also man erntet, was man sieht, das ist halt Karma, ne?
Ja, und jetzt pass auf, wie jetzt seine Reaktion darauf ist. Er will sich jetzt an seiner Frau rächen, also trennen traut er sich nicht, er könnte auch einfach sagen, weißt du was, du hast eine Affäre, mir reicht's jetzt. Nee, er sucht sich jetzt bewusst ebenfalls eine Geliebte, also keine Ahnung, wie vielte Geliebte das ist. Ich probierte eine Reihe von Frauen durch, doch bei keiner dockte mein Herz an, so erzählt das in seinem seinem Buch. Also hat dann doch nicht so richtig geklappt. Zumindest businessmäßig läuft's gut bei ihm auf einer Party in Amsterdam, bei der zahlreiche hohe Tiere des Koks-Geschäfts anwesend sind, lernt Ronald dann Kim aus New York kennen. Die beiden verstehen sich blendend und treffen sich ab jetzt regelmäßig in Hamburg und Amsterdam, wobei sie sich untereinander Leute vorstellen und Kontakte austauschen. Und so kommt es, dass Kim irgendwann Ronald und Werner nach Curaçao einlädt, um dort mit ihnen Urlaub zu machen. Mit 6 weiteren Kurieren und 200.000 Mark in der Tasche machen sie sich also auf zu der Karibikinsel. Während Kim sich mit Bekannten auf der Insel trifft, holt Ronald bei unterschiedlichen Verkäufern Kokainangebote ein. Also er hat mittlerweile schon so viele Connections, dass er da die Preise vergleichen kann. Allerdings ahnt er nicht, dass Kim ihn aus einem ganz bestimmten Grund nach Curaçao mitgenommen hat. Mieling soll endlich die echten Big Player kennenlernen. Bereits nach wenigen Tagen lädt Kim ihn ein, spontan mit ihm nach Kolumbien zu fliegen. Mhm. Über San Antonio in Venezuela fliegen die beiden weiter in die kolumbische Hauptstadt Bogota. Und da wissen wir ja wahrscheinlich, was das heißt als Netflix-Narcos-Gucker. Ne? Das ist ja bekannt geworden als eine der Drogenumschlagsplätze der Welt.
Wenn nicht sogar der
Umschlagsplatz, genau. Und vor Ort muss sich Ronald erstmal an die dünne Luft gewöhnen, denn Bogota liegt 2 Kilometer über dem Meeresspiegel und ist damit eine der am höchsten gelegenen Großstädte der Welt. Also wenn einer von uns beiden mal zu Wer wird Millionär eingeladen wird, dann können wir mit diesen Punkten...
Zu der Frage werde ich gar nicht kommen. Wahrscheinlich bei der 500-Euro-Frage schon scheitern.
Du kannst ja mich als Telefonjoker nehmen. Ich zieh dich mit nach...
Ich spiele das Spiel ab und an mal online auf der Playstation. Oh, das kracht's gewaltig.
Okay. Also, ne, jetzt sind sie so richtig big im Drogengame. In Kolumbien, Kim und Ronald werden von schwer bewaffneten Männern im Auto zu einer Art Penthouse gebracht und dort lernt Mieling dann zum ersten Mal einen kolumbianischen Drogenboss kennen. Leider versteht der gebürtige Hamburger kaum etwas von den Gesprächen im Penthouse, denn Kim und der Kolumbianer sprechen nur Spanisch, was irgendwie in der Natur der Sache liegt. Mhm. Abends gehen die drei zusammen in einen Club. Sie sind die einzigen, die ihre Waffen nicht am Eingang abgeben müssen. Zurück in Curaçao kauft Ronald Mieling seine bisher größte Menge Koks und verteilt sie an seine mitgereisten Kuriere. Der Wert der Lieferung liegt bei 1 Million Mark. Doch als noch wertvoller als das Geld, das Mieling mit dieser neuen Fuhre verdient, erweist sich seine neue Freundschaft mit Kim. Von ihm bekommt er ab sofort auf Abruf kiloweise Kokain aus Amsterdam geliefert, sobald seine Importe aus Curaçao zu Neige gehen. Blackie Mieling kann also immer liefern und übernimmt so nach und nach den Hamburger Markt. Er geht mit seinen Preisen so weit runter, dass er teilweise Verluste macht, nur um die Konkurrenz loszuwerden. Er selbst nennt sich den Aldi des Kokainhandels. Also Selbstmarketing kann er auf jeden Fall. Sobald die Konkurrenz weg ist, geht er mit den Preisen wieder nach oben. Kauft man in den 90ern Kokain in Hamburg, stammt es vermutlich von Mieling, aka dem Schneekönig, wie man ihn inzwischen nennt. In Curaçao kauft er inzwischen direkt von den Kolumbianern. Monatlich fliegt er in die Karibik und kommt mit kiloweise Koks zurück. Er stellt immer mehr Leute ein. Irgendwann sind es 50 Personen, die für ihn hin und her fliegen, so dass eigentlich immer einer seiner Kuriere unterwegs ist. Inzwischen verkauft er im Monat zwischen 50 und 200 Kilogramm Kokain. Ich habe das mal in heutigen Wert umgerechnet. Also sind Drogen jeden Monat im Wert von 18 Millionen Euro, die natürlich auch nicht versteuert werden. Also nee. Bleibt
einiges übrig, ja.
Darauf wollte ich hinaus, genau.
Und vor allen Dingen noch, darf man nicht vergessen, 18 Millionen hören sich heute auch extrem viel an, aber in den 80ern, 90ern war das nochmal auch ein ganz anderer Schnack.
Ja, ja.
Das hört sich nach einer großen Nummer an, muss man fairerweise sagen. Ne? Also jetzt nicht aus Respekt, sondern es, wenn man
rein
sich,
ja. Finanziell, ja. Absolut. Also der hat jetzt natürlich auch den entsprechenden Lifestyle. Ne? Also Mieling ist längst Millionär und das Geld wird irgendwann so viel, dass er es nicht mehr zählt, sondern nur noch abwiegt. Also so wie Pablo Escobar, man das so kennt. Die Kohle, die Ronald Mieling verdient, gibt er meistens direkt wieder aus. Neben Sex und Alkohol kauft er sich eine Villa, Autos, Uhren und eigentlich alles, was es so an Statussymbolen gibt. Ich vermute auch mal Pelzmäntel, war ja damals auch noch angesagt, so in den 80ern in Hamburg. Irgendwann weiß er gar nicht mehr, wohin mit seinem Geld und füllt seine Badewanne mit 400 Flaschen Champagner, um darin zu baden. Ja. Wenn du nicht, ne? Also wenn du sonst nichts zu tun hast.
Hört sich das für dich nach glücklich sein an?
Nein.
Nein, richtig.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass Baden in Champagner, ich meine, es ist kalt und so richtig geil.
Du hast eine Story zum Schnacken, aber ja. So wirklich geil hört sich jetzt nicht für mich an, ne?
Nee, absolut nicht. In einem Spiegel-Interview sagt Mieling mal, Geld sind Chips, die du gegen Spaß tauschen kannst. Viele Chips, viel Spaß, wenig Chips, wenig Spaß. Dem würde ich widersprechen, ehrlich gesagt. Also es ist schön, Geld zu haben,
ja.
Aber du kannst dir nicht Glück davon kaufen. Das ist so meine Erfahrung.
Ja, vor allen Dingen, weil Glück ja auch nur ein Momentgefühl ist. Also
absolut, ja.
Natürlich kannst du dir mit Geld in einer gewissen Art und Weise einen schönen Tag machen und auch ein gewisses Glücksgefühl, aber richtiges Glück kommt aus dem Herzen mit einer gesunden Familie, einem richtigen Partner oder einer Partnerin an einer Seite. Die kannst du dir auch mit Geld kaufen, aber sie werden dich nicht glücklich machen. Also echtes Glück kommt auch ohne Geld.
Das ist absolut so, vollkommen. Also es ist halt alles irgendwie ein wildes, spaßiges Leben, so erzählt er das halt nachher. Und bei einem seiner vielen Treffen mit Kim lernt Ronald dann Alberto kennen. Und zwar, das ist so ein original kolumbianischer Drogenboss, also der Boss der Bosse. Alberto bietet Ronald einen Deal an. Er soll Albertos Mann in Europa werden und seine Geschäfte hier überwachen. Dafür will er Ronald jegliche Menge an Kokain auf seinen eigenen Transportwegen mitliefern, die Ronald möchte. Also Ronald kann sozusagen sagen, ich brauche mal wieder was. Also muss er sich gar nicht mehr selber um den Transport kümmern. Er muss nicht mehr nach Curaçao fliegen. Er muss keine Leute mehr beauftragen. Jetzt geht es beim Kokain also nicht mehr um Kilo, sondern um Tonnen. Ronald Mieling nimmt den Deal an und wird so Teil eines Drogenkartells. Obwohl er genau weiß, wie gefährlich das ist, besucht Mieling seinen Boss Alberto in Kolumbien. Und wie wichtig dieses Kartell von Alberto hier ist, wird Ronald Mieling schon bei seiner Einreise klar. Frisch in Bogota gelandet, wird er von einem hochrangigen Zöllner empfangen und vorbei an jeglichen Kontrollen durch den Diplomatenausgang geleitet. Er muss nicht mal seinen Pass stempeln lassen, denn ein kolumbianischer Einreisestempel könnte ja bei seinen anderen Reisen Verdacht wecken. Kolumbianische Soldaten tragen Mielings Gepäck für ihn in sein Fünf-Sterne-Hotel und von dort aus wird er mit dem Privatjet in den Urwald geflogen, um von dort mit einem kleineren Flugzeug und anschließend mit einem Boot in ein Kokslabor mitten im Wald gebracht zu werden, wo ihm der Herstellungsprozess erklärt wird. Ein weiterer Vertrauensbeweis des Kartellbosses, der ihn anschließend wieder in Bogota empfängt, wo sie Geschäftliches besprechen. Also auch das, ne, das sind ja so, ist ja wie im Film. Also der ganze Staat ist da irgendwie korrupt, die Zöllner winken dich durch, Militär trägt deine Tasche, dann wirst du da in den Dschungel geflogen.
Könnte auch aus einer so Pablo Escobar-Dokumentation.
Ja, so eine Narcos irgendwie, richtig. So richtig.
Aber spielt ja auch in Kolumbien und in der Region.
Und in der Zeit auch.
Richtig,
ne?
Genau. Ja.
Also es kann durchaus sein, dass das damals so gewesen ist, auch wenn man sich das heute irgendwie gar nicht mehr so richtig vorstellen kann.
Damals war es ja im Grunde so, auch beim Zoll und bei den Polizisten, entweder du bist ein Freund von denen, von dem Kartell, oder du bist ein Feind. Und wenn du ein Feind bist, heißt es, dass, wenn es ganz schlecht läuft, du kalt gemacht wirst und deine ganze Familie.
Ja.
Also entweder du hast die Kneten angenommen und hast das Maul gehalten, oder du hast das Geld nicht angenommen und hast deinen Stolz und deine Ehre verteidigt und wurdest wahrscheinlich dann umgebracht.
Ja, ist dann halt immer die Frage, was man da dann wählen soll.
Ich würde wahrscheinlich das Geld wählen, sag ich.
Ja, wären wahrscheinlich bei den meisten Leuten so, wenn man keine andere Wahl hat.
Schlecht haben sie ja nicht gezahlt.
Nee, schlecht haben sie wahrscheinlich nicht gezahlt. Also er hat jetzt halt gerade so diesen Lifestyle, ist da unter den Drogenbossen ganz beliebt und Bogota wird für ihn, so erzählt das später, also Mieling, wie eine zweite Heimat. Er verbringt dort mehrere Monate im Jahr und sogar Pablo Escobar, das hattest du ja gerade angesprochen, hätte er treffen können, wenn er denn gewollt hätte. Mhm. Also er behauptet zumindest, dass das so war. Wie echt die Herzlichkeit der Kolumbianer und wie tief die Verstrickungen Mielings in das Kartell wirklich sind, das lässt sich schwer sagen. Also das stammt ja aus seinen eigenen Erzählungen. Aber Fakt ist, die Geschäfte des Schneekönigs erreichen mithilfe des kolumbianischen Kartells ja ungeahnte Höhen an der Stelle.
Ja, mit Sicherheit ist einiges an Wahrheit da dran, weil so einfach in Europa oder Deutschland solche großen Mengen Kokain schmuggeln, geht nicht ohne Unterstützung des Kartells.
Mhm.
Ob er jetzt Pablo Escobar hätte treffen können oder nicht, das
stimmt.
Ja, wissen wir natürlich nicht. Aber das ist schon, also es ist schon so ein kleiner Ausschnitt aus so einem richtigen Pablo Escobar-Film auf jeden Fall. Und ich glaube aber auch ehrlicherweise, es hört sich jetzt vielleicht, sagen wir mal, rein von der Erzählung her sehr spannend an und aufregend und wow, er ist da mit
dem. Ja, klar.
Aber am Ende ist es so, diese Leute werden immer nur einen Nutzen aus dir ziehen. Und sobald du nicht mehr diesen Nutzen hast, wirst du entsorgt. Das ist einfach so.
Ja, natürlich.
Und ist einfach kalt gemacht.
Und es geht ja auch nicht ewig so weiter. Ne? Also irgendwann gucken die Behörden ja schon. Ne? Also es dauert tatsächlich etwas, bis man in Deutschland auf ihn aufmerksam wird. Und Hintergrund ist jetzt der bisher größte Deal. Mieling plant eine Lieferung von mehreren Tonnen Kokain in die polnische Hafenstadt Danzig. Also das Koks soll halt über den Seeweg geliefert werden. Das wäre mit Abstand das größte Geschäft, das er je gemacht hat. Aber der Hamburger Dealer ahnt nicht, dass ihm längst die Polizei auf den Fersen ist. Der Siegeszug der weißen Dame, wie man das Kokain auf dem Kiez nennt, ist der Hamburger Polizei natürlich nicht verborgen geblieben. Und wenn man so sehr mit seinem Geld protzt wie richtig Ronald Blackie Mieling, ja, dann haben einem die Ermittler irgendwann auf dem Zettel. Weil die fragen natürlich auch, wie hast du denn die Wanne mit Champagner vollgekriegt? Wie hast du es denn bezahlt?
Das ist immer ein ganz großer Punkt, warum auch viele hops genommen werden, also hochgenommen werden. Weil halt einfach, du verdienst einen Haufen Geld und willst es ja auch in irgendeiner Art und Weise. Viele haben den Geltungsdrang, es zu zeigen.
Ja.
So, ich kann jetzt nur mal über ein paar Leute aus Buxtehude reden. So,
ja.
Ich habe auch einige ehemalige Bekannte, die auch in den Geschäften tätig waren. Natürlich bei weitem nicht so in die Richtung. Aber wenn du halt auf dem Papier auf Hartz IV angemeldet bist, aber durch Buxtehude mit deinem neuen AMG fährst, das ist halt das ist einfach
komisch.
Da kannst du ja halt auch gleich ein T-Shirt anziehen, wo drauf steht, ich bin Dealer oder keine Ahnung, ne? Ja,
also, das ist ein bisschen auffällig,
ja.
Und ja, da ist dann auch irgendwann mal die Hamburger Polizei eben draufgekommen. Ab 1992 beginnt die Polizei in Hamburg Mieling und seine Geschäfte zu überwachen. Das bekommt der Schneekönig irgendwann mit und besorgt sich von einem befreundeten Polizeireporter einen Scanner, mit dem man Polizeifunk abhören kann. Das kenne ich ehrlich gesagt noch von früher, von zu Hause. Meine Oma hatte das, die hat Polizei Funk abgehört.
Ernsthaft?
Wusste die immer, ja, es ist verjährt, deswegen kann ich das sagen. Aber die, also ich glaube, jetzt mit der heutigen Technik geht das nicht mehr, weil das alles digital ist.
Mhm.
Aber die wusste immer, wo jetzt hier der nächste Einsatz ist.
Polizeifunk haben früher viele Verbrecher hören können, auf jeden Fall, ja. Sowohl in Deutschland als auch europaweit.
Ja.
Mittlerweile glaube ich.
Nee, ich glaube, das ist jetzt besser geschützt, weil es digital ist.
Übers Handy sind solche verdeckten Einsätze meistens. Eine Telefonkonferenz über Verschlüsselung und so und ähnliches, ne?
Ja, ja, also er hat sich da auf jeden Fall die Technik besorgt, damit er immer mitkriegt, was sie so machen. Und er weiß auch, damals gibt es ja tatsächlich auch schon Handys, das C-Netz gab es damals. Wir waren da, glaube ich, noch nicht im Handyalter. Aber auch das gab es schon und da werden die sensiblen Informationen ausgetauscht. Und Mieling besorgt sich so ein Gerät, mit dem er eben solche Telefone abhören kann, ohne dass die Betroffenen das merken, weil er ahnt, dass die Polizei hinter ihm her ist.
Mhm.
Aber er weiß halt nicht, wie viel die Ermittler wissen und wann sie zuschlagen. Also er weiß, irgendwas ist da im Gange, aber wann es losgeht, weiß er eben nicht. Er wird eben dadurch, könnte auch eventuell am Drogenkonsum liegen, mit der Zeit immer paranoider, ne? Also er hat immer das Gefühl, die sind jetzt direkt hinter mir.
Naja, das bringt Kokain mit sich, dass du paranoid wärst.
Ja.
Definitiv. Er hat halt auch einfach den Fehler gemacht und hat seine eigenen Medizin genascht. Das ist halt einfach ein Fehler. Ich will jetzt nicht sagen, dass er dann nicht hops genommen worden wäre, aber.
Ja, es ist.
Seine eigene Medizin zu naschen ist immer ein ganz großer Fehler. Kokain macht dich absolut paranoid. Vor allen Dingen, wenn auch noch berechtigt. Du weißt, die Polizei will dich hochnehmen.
Ja, ja.
Das ist eine Kombination, die dann auch schnell nach hinten losgehen kann. Und ich denke, dass Blackie ja schon längst auch an dem Punkt theoretisch gesehen gewesen wäre, wo er sagen hätte können, du, ich habe jetzt hier 10 Millionen zur Seite gelegt,
genau.
Ich mache jetzt einen ruhigen, aber das ist halt dann auch, wenn du dich mit solchen Leuten einlässt, ja, mit, sagen wir mal, Kartell oder großen Drogenbossen, dann kannst du nicht einfach sagen, ey Jungs, danke für eure Gastfreundschaft.
Schön war's gewesen.
Ich mache jetzt einen ruhigen.
Ne? Nee, er hat ja jetzt praktisch noch diesen riesen Deal da vor sich, das hatte ich ja gerade schon gesagt, das größte Ding, was er jemals gemacht hat und ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo er halt von der Polizei abgehört wird. In Polen, so ist halt der Plan, sollen polnische Geschäftspartner das Kokain vom Containerschiff holen und anschließend Mieling aushändigen. Er weiß, dass er beschattet wird, deshalb will er eigentlich nur die Übergabe beaufsichtigen und den eigentlichen Schmuggel anderen überlassen. Also will nach Polen fahren, aber jetzt nicht bei der Übergabe dabei sein, logischerweise.
Ja.
Allerdings kommt es anders, als er und seine Komplizen in Danzig angekommen sind, fehlt von dem Koks jede Spur. Und auch die polnischen Geschäftspartner melden sich auf einmal nicht mehr. Also warten Mieling und sein Team. Nach einer Woche ohne Koks und ohne Rückmeldung wird ihnen klar, dass sie verarscht wurden und dass die Polen sich das Kokain selbst unter den Nagel gerissen haben.
Mhm.
Er ist blöd gelaufen, ne? Wollte er mal richtig den dicken Max markieren und dann ist er verarscht worden.
Die Frage ist, was das für Konsequenzen für ihn hat, ne?
Ganz genau. Der hat jetzt ein richtig fettes Problem. Er ist ja Europabeauftragter des Kartells. Mhm. Und der schiefgelaufene Deal, der liegt natürlich in seinem Verantwortungsbereich. Und er muss das Kokain jetzt irgendwie wieder beschaffen. Mieding und die Kolumbianer fackeln nicht lange. Sie lassen den Boss der polnischen Bande entführen, damit dessen Bande endlich das geklaute Koks rausrückt. Die Übergabe findet wenige Tage später statt. Mitten auf einer polnischen Straße werden Mieding und seine Komplizen von mehreren polnischen Wagen angehalten. Die Säcke voller Kokain werden von den polnischen in die deutschen Autos verfrachtet. Es ist so viel, dass nicht mal alles auf einmal in die Kofferräume passt. So muss ein Kokainsack auf der Rückbank mitfahren. Das musst du dir mal vorstellen. Die fahren Koks auf der Rückbank durch Polen. Jetzt haben sie zwar das Koks zurück, aber sie haben direkt das nächste Problem. Wie sollen sie jetzt die Drogen von Polen nach Deutschland bringen?
Richtig, ja.
Eigentlich war halt der Plan, das Kokain direkt vom Danziger Hafen per Boot über die Ostsee nach Deutschland zu transportieren. Aber eben dieses Boot ist längst weg, weil der ganze Zeitplan ist ja durcheinander. Jetzt haben sie die Drogen im Kofferraum und wissen gleichzeitig, die deutsche Polizei ist ihnen irgendwie auf den Fersen, beobachtet das Ganze. Mieding beschließt also, das Kokain eine Zeit lang irgendwo zwischenzulagern, bis die Aufregung sich gelegt hat. Er denkt darüber nach, wo er das machen könnte. Er überlegt, ob er die vielleicht irgendwie verbuddeln könnte, die Drogen, aber er findet irgendwie keinen geeigneten Ort dafür. Also checkt er erstmal im Radisson Hotel in Stettin direkt an der deutsch-polnischen Grenze ein und lässt das Kokain im Auto in der Hoteltiefgarage stehen. Das ist auch so eine Sache, wo ich nicht weiß, ob ich mich das trauen würde, ehrlich gesagt.
Ja, manchmal ist es so, dass die Dreistigkeit siegt.
Ja, tatsächlich.
Also im Hotel unten wird niemand vermuten, dass da kilotonnenweise gefüllt
Kokain
liegen. Es ist, denke ich, in einem Land, wo er nicht vertraut ist, mit das sicherste Versteck, würde ich sagen, ne?
Ja, also er lässt praktisch das Koks in Polen und fährt dann mit einer Komplizin und einem weiteren Auto zurück nach Deutschland. Der Ehemann dieser Komplizin, der ebenfalls zu der Bande gehört, soll in Stettin bleiben und auf das Koks aufpassen. Das heißt, sie teilen sich auf. Allerdings wird der Schneekönig in Deutschland permanent beschattet und muss deswegen für sich und seine Komplizen ein striktes Telefonverbot verhängen, weil wäre ja doof, wenn sich da jetzt irgendwie durch ein abgehörtes Telefonat doch noch raus stellt, wo sie die Drogen versteckt haben. Er hofft wahrscheinlich darauf, dass die Ermittler irgendwann aufgeben und nachlässig werden. Aber die Polizei ist natürlich fest entschlossen, den Hamburger Schneekönig dingfest zu machen. Weil der hat ihn ehrlich gesagt auch ein bisschen auf der Nase rumgetanzt. Ne? Der hat schön gezeigt, hier, ich habe die Kohle und ihr könnt mir gar nichts. Und dann werden die von der Polizei natürlich irgendwann besonders scharf. Und das wird jetzt zum Problem. Du kannst ja mal raten, wie das Ganze jetzt am Ende aufgeflogen ist, wo die Drogen versteckt sind.
Schwierig. Ich würde vermuten, vielleicht durch seine Ehefrau, die...
ausgeplaudert ist, stimmt, das wäre
ja,
auch... Es geht in eine ähnliche Richtung. Es ist am Ende ein Geburtstagsglückwunsch, der alles auffliegen lässt.
Okay.
Ich hatte ja schon gesagt, Roland Mieding ist mit einer Komplizin zusammen zurück nach Deutschland geblieben und deren Ehemann ist ja in Stettin geblieben, um auf die Drogen aufzupassen. Ja. Und Chef hat gesagt, hier keiner ruft hier irgendwen an, aber dann hatte der Ehemann Geburtstag und da hatte die Komplizin gedacht, ach Mensch, im Geburtstag muss ich ihn aber doch mal wenigstens einmal anrufen. Ja, und das Telefonat ist natürlich abgehört worden und dadurch weiß die Polizei dann, der sitzt im Radisson Hotel in Stettin und ja, am nächsten Tag ist da natürlich, wie man sich vorstellen kann, ziemliche Action. Zahlreiche Polizisten stürmen das Hotel und nehmen die beiden Schmuggler fest. Im Parkhaus des Hotels machen sie dann einen Fund, den sie so schnell nicht vergessen werden. Über 100 Kilo Kokain. 350 Kilometer weiter westlich in Hamburg weiß Schneekönig Ronald Mieding noch nichts davon, dass seine Ladung in Stettin beschlagnahmt wurde. Aber weil er nonstop den Polizeifunk abhört, bekommt er zumindest mit, dass irgendwas im Busch ist. Also die haben natürlich jetzt nicht mehr offen über den Polizeifunk kommuniziert, wir fangen jetzt den Mieding, sondern er merkte, da wurden Einsatzkräfte zusammengezogen und er konnte sich denken, da passiert jetzt gleich was. Er tankt seinen Mercedes voll und fährt die Straßen Hamburgs entlang und wartet im Prinzip auf den Zugriff. Er weiß, irgendwas wird passiert, gleich haben sie mich. Über den Funk hört er schließlich, wie die Einsatzleitung eben diesen Zugriff anordnet, während er im Rückspiegel ein BMW hinter sich auftauchen sieht. Mieding stellt seinen Mercedes auf den Sportmodus um und gibt Gas. Über den Polizeifunk hört er die Polizisten noch sagen, der zieht uns weg. Und tatsächlich kann das Polizeiauto nicht mit dem Drogendealer mithalten, der nun mit viel zu hoher Geschwindigkeit durch eine 30er-Zone brettert und dann auf eine T-Kreuzung zurast. Gerade so schafft Mieling die Kurve, seine Verfolger allerdings nicht. Der Polizei-BMW kracht in ein parkendes Auto, Blech verbiegt sich, Glas zersplittert. Nur durch Glück wird niemand verletzt. Sofort setzt sich ein neuer Wagen der Polizei hinter Mieling in seinem Mercedes und auch von vorne kommt ein Opel Omega auf ihn zu, um ihn auf der schmalen Straße den Weg abzuschneiden. Der ist verrückt, der rast komplett auf uns zu, hört Mieling aus dem Polizeifunk, während ihm der Schweiß über die Stirn rinnt. Der Mercedes und der Opel rasen weiter aufeinander zu. Erst in letzter Sekunde legen die Polizisten eine Vollbremsung ein und der Schneekönig rast an dem Opel vorbei in die Freiheit.
Filmreifer Abgang, ne?
Absolut filmreifer Abgang. Wenn es denn stimmen würde, das wissen wir nicht so ganz, weil er hat die Geschichte auch noch ein paar Mal anders erzählt. Also er schafft es tatsächlich irgendwie abzuhauen. Es gibt Interviews mit ihm, wo er zum Beispiel erzählt, dass da kein Polizeiwagen von vorne kam und das Hindernis war dann irgendwie keine T-Kreuzung, sondern eine rote Ampel. Also man weiß es nicht so ganz genau, aber am Ende des Tages, wichtig ist, die Polizei ist ganz dicht an ihm dran, aber er hat es noch einmal geschafft abzuhauen.
Aber wie 90er ist bitte der Polizeiwagen Opel Omega?
Geil. Ja.
Das habe ich gerade sehr gefühlt, auf jeden Fall.
Ja. Also da muss man dann auch eben sagen, die Gangster hatten dann damals wahrscheinlich doch noch die schnelleren Karren.
Vermutlich, ja, definitiv. Also ein Opel Omega ist jetzt nicht dafür bekannt, hochmotorisiert zu sein.
Nee. Und so ein hochmotorisierter Mercedes, damit fährst du dem Omega wahrscheinlich safe. In den meisten Fällen weg. Er hat es jetzt erstmal geschafft, irgendwie zu entkommen und versteckt sich bei einem Kumpel, bekommt von da an dann mit, wie nach und nach alle seine Komplizen verhaftet werden. Inklusive seiner Frau Monika. Sogar Kim in Amsterdam wird verhaftet und das ist für ihn, glaube ich, das Allerschlimmste. Sein gesamtes Geld wird beschlagnahmt. Mieling hat sich so sicher gefühlt, dass er keine größeren Summen an die Seite gelegt hat, auf die er im Falle einer Flucht hätte zugreifen können. Also er hat das irgendwie alles bei sich zu Hause gebunkert, kommt er jetzt natürlich nicht mehr dran. Also
schon ziemlich dämlich, ne?
Ist schon ein bisschen dämlich, muss man ganz deutlich so sagen. Jetzt läuft also dieser ehemalige Millionär, oder auf dem Papier ist es ja vielleicht immer noch, in den nächsten Wochen ziemlich pleite und verkleidet mit Brille, Mütze und so einer billigen C&A-Jacke durch Hamburg und nennt sich selbst Onkel Dieter. Um irgendwie an Geld zu kommen, treibt er ausstehende Schulden ein, denn er braucht einen neuen Pass, weil er will ja irgendwie weg aus Deutschland. Und tatsächlich, auch da ist wieder absolut irre Geschichte, dank seiner Connections kann er ein ganz besonderes Dokument organisieren. Ein alter Pass eines Stasi-Spions, also der Pass einer Person, die in Wirklichkeit nie existiert hat. Also so ein Tarnidentitätspass. Und die Stasi war bei sowas immer sehr gründlich. Das heißt, die hatten jetzt nicht nur einen falschen Pass für diese Spione gemacht, sondern eben auch noch eine falsche Geburtsurkunde, Berufszeugnisse, also alles gefälscht, eine komplett falsche Identität. Und mit diesen Dokumenten geht Ronald Mieling jetzt zum Hamburger Einwohnermeldeamt und tauscht seinen falschen alten DDR-Pass gegen einen echten neuen Bundesrepublik Deutschland-Pass mit neuem Namen ein.
Muss man auch erstmal die Eier zu haben, da zu den Behörden zu gehen, ne? Ja.
Aber wahrscheinlich eben, ne, das ist so diese Umbruchszeit, da hatten die bestimmt noch nicht alle Stasi-Spione auf der Liste oder alle falschen Identitäten und da hat das dann so funktioniert und er schafft es dann wirklich mit diesem, na, es ist ja kein falscher Pass. Ab dem Moment, wo er den ausgestellt bekommen hat, hat er ja praktisch einen richtigen Pass auf einen falschen Namen. Und mit dieser Identität fliegt er ohne Probleme von Deutschland aus über Amsterdam und Curaçao nach Bogota in Kolumbien. Mittlerweile sind nicht mehr nur die Hamburger Polizei, sondern auch das BKA, Interpol, die US-Drogenfahndung und die niederländische Polizei hinterher. In Kolumbien zieht er zunächst in die Dreizimmerwohnung des Drogendealers Sebastiano, den er noch von seinen früheren Ausflügen kennt. Und Sebastiano besorgt ihm dann auch noch einen kolumbianischen Ausweis und einen Waffenschein für eine Maschinenpistole, die Mieling ab da in einem Holster offen vor seiner Brust vor sich herträgt, sobald er das Haus verlässt. Aus Gründen wahrscheinlich. In der Stadt der Anarchie, wie er Bogota nennt, fühlt er sich sonst nicht sicher. Deswegen trägt er die Waffe. Währenddessen berichten immer mehr deutsche Zeitungen über die spektakuläre Flucht des Hamburger Schneekönigs. Und jetzt kommt wieder die Eitelkeit von Blackie Mieling. Der lässt sich jede Zeitungsausgabe, in der über ihn berichtet wird, von Deutschland nach Kolumbien schicken. Da hat er es jetzt mittlerweile auch schon wieder geschafft, so ein bisschen aufzusteigen. Er war ja komplett pleite, als er dahin geflüchtet ist. Gemeinsam mit Sebastiano, seinem neuen Kumpel, schmuggelt er Drogen von Kolumbien nach Jamaika. Das wirft zwar weniger Gewinn ab, ist aber nicht ganz so riskant wie der Schmuggel nach Europa. Und von dem Gewinn kann er sich bald schon wieder ein gutes Leben leisten, ein Luxus-Penthouse im Diplomatenviertel von Bogotá. Und er kann jetzt endlich wieder so richtig, ne, wie man das kennt, wie der Schneekönig leben, in Saus und Braus. Er beschäftigt zwei Hausmädchen, einen Koch und drei bewaffnete Bodyguards, die ihn überall hin begleiten. Einerseits zum Schutz natürlich, weil das ist ein gefährliches Pflaster. Andererseits will er auch zeigen, dass er jemand ist. So begleiten ihn die Bodyguards auch in Clubs und Restaurants und schmeißen zur Not auch mal alle Personen aus der Toilette raus, wenn Ronald dort sein Geschäft verrichten will. Wobei, das finde ich eigentlich ganz geil. Mal so schön irgendwie aufs Klo will oder laufen die Bodyguards davor und sagen, hier, bitte mal einmal, bitte machen Sie Platz hier.
Ja, aber ist ja aber irgendwie auch kein schönes Gefühl, wenn du da in Ruhe einen abseilst und alle warten draußen.
Hast du auch wieder recht.
Ja, und dann kommen sie rein und dann hast du die Bude übelst verpestet. Weiß ich jetzt nicht.
Ja, okay, da müssen die Bodyguards noch eine halbe Stunde vorstehen bleiben, bis sich alles wieder verzogen hat.
Also auch da finde ich, dass er sich zu auffällig verhält.
Ja.
Auch da ist es wieder so, er möchte in Ruhe sein Ding machen, aber zieht ja förmlich die Aufmerksamkeit auf sich. Ne? Jeder wird fragen, wer ist das? Warum schmeißt er mich aus der Toilette raus? Warum läuft er mit drei Bodyguards?
Ja, ja.
Und. Also ich weiß nicht.
So richtig schlau ist es nicht. Er geht natürlich auch wieder zu Prostituierten. Und er hat auch wieder laut eigenen Angaben einen Ruf, nämlich den Ruf, dass er besonders gut im Bett ist. Ja. Und angeblich reißen sich die Prostituierten um ihn, weil er hat nämlich die Technico Alemán. Die deutsche Technik im Bett.
Und da, die haben wir doch alle. Das,
ja, also Ronald hat die scheinbar besonders. Also er muss da ganz, so erzählt das selber, super, super angesagt gewesen sein. Irgendwann allerdings lernt er die 22-jährige Sol kennen, die seine Freundin wird und zu ihm ins Penthouse zieht. Das ist jetzt das zweite Mal in seinem Leben, wo man sagen könnte, ey, passt doch alles, du verdienst Geld, du hast ein schönes Leben. Bleib doch dabei. Natürlich passiert das nicht. Er will mehr als den Schmuggel nach Jamaika, weil das bringt ja nicht so viel Geld. Er will auch mehr Einfluss und tatsächlich nimmt er dann schließlich das Angebot eines Kartellchefs an, für ihn in Europa zu arbeiten. Dafür muss Mieling zurück nach Deutschland, wo ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Und Marcel schüttelt den Kopf.
Ja.
Das ist einfach eine richtig dumme Idee.
Ja, ja. Dir geht's doch gut. Also du hast es doch geschafft, aus Deutschland zu flüchten. So, warum willst du da jetzt zurück ins Wespennest? Aber das ist halt die Gier, der Geltungsdrang.
Ja, und er hat halt diese neue Identität, er hat ja in Kolumbien nochmal eine neue Identität bekommen, also einen kolumbianischen Pass und denkt, ach ja, wenn ich damit einreise, dann checkt das bestimmt keiner.
Ja, aber er hat ja noch sein altes Gesicht.
Ja, das ist also der Fehler in dem Plan. Richtig, also ja, ist einfach nicht besonders schlau. Die Behörden hören ihn natürlich längst auch in Kolumbien ab und haben so von seinen Reiseplänen erfahren. Die warten im Prinzip nur darauf, dass er das Land verlässt. Als Mieling 1994 auf dem Weg nach Deutschland in Venezuela umsteigen will, warten dort schon 20 Soldaten der venezolanischen Armee auf ihn. Er wird festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert, wo er sich vor Gericht verantworten muss. 1996 wird Ronald Mieling zu 12 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt und anschließend in Fuhlsbüttel, wo er bereits viele Jahre gesessen hat, einquartiert. Eine Hamburger Boulevardzeitung titelt damals Hamburgs gefährlichster Kokaindealer gefasst.
Ja.
Ne? Wo musste so kommen eigentlich?
Ja, selber schuld am Ende des Tages. Ne? Also wir haben ja gerade da ganz kurz schon drüber geredet. Wäre er einfach da geblieben, hätte in Ruhe sein Ding gemacht. Ich denke mal, für die Menschheit ist es besser, dass er hochgenommen worden
ist.
Definitiv. Für ihn selber natürlich richtige Arschkarte gezogen, aber ja, zu gierig geworden.
Ja, und du kannst ja wahrscheinlich denken, so Gefängnis ist jetzt nicht so das, worauf er richtig irgendwie Bock hat.
Naja, sagen wir es mal so, wer hat Lust auf Gefängnis?
Ja, hast recht.
Egal, was du gemacht hast.
Bock hat man da nie
drauf.
Ja, ja, richtig. Aber er hat, natürlich ist Ronald Mieling dann auch jemand, den es auch besonders hart trifft und auch härter als alle anderen auf der ganzen Welt. Also er erzählt selber, er wäre in Isolationshaft gesteckt worden, 2 Jahre lang, ohne Fenster, lediglich mit einem Lichtschlitz und ohne den Kontakt zu anderen Menschen. Du hast nichts, was du um dich hast. Das einzige ist Fernsehen. Du diskutierst mit dem Fernseher, um dich fit zu halten. Du kriegst Sprachstörungen. Ich habe mein Englisch verloren, ich habe mein Spanisch verloren, ich konnte nicht mehr richtig Deutsch sprechen. So beschreibt er Jahre später seine Knastzeit.
Mhm.
Sein Geist und sein Körper gehen komplett ein. Das ist wie am lebendigen Leib zu verfaulen, sagt er. Wobei ich jetzt, mein Mitleid hält sich so ein bisschen in Grenzen mit ihm. Nach den Isolationsjahren baut er wieder körperlich und geistig auf, liest viel und hält sich fit. Aus dem Gefängnis heraus veröffentlicht er dann 2003 seine Biografie Schneekönig, mein Leben als Drogenboss, und wird im gleichen Jahr wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Die Gutachter glauben nicht, dass er ins Drogengeschäft zurückkehren wird. Was glaubst du? Haben die Gutachter recht?
Nein, haben sie nicht. Ja. Wir haben schon oft diskutiert, das hat sich immer so angefühlt, als wenn ich mitdiskutiert habe in der Folge. Ihr habt ja schon oft in der Vergangenheit drüber diskutiert, ob Gutachter einen guten Job machen oder nicht. Am Ende, das sind alles Verbrecher, die natürlich auch manipulativ sein können. Ich gehe davon aus, dass er weitergemacht hat.
Ne? Ja, du hast vollkommen recht. Also es gibt natürlich auch Gutachter, die wirklich Ahnung haben und so. Aber ich glaube, bei ihm ist es eigentlich klar, der hat noch nie in seinem ganzen Leben einen richtigen Job gehabt. Das war immer, ne, hat immer nur das gemacht. Es dauert ganze 14 Tage. Ja, 14 Tage, nachdem er entlassen wurde, fliegt Ronald Mieling nach Kolumbien zurück und beginnt direkt wieder Drogen zu schmuggeln. Doch sein Glück und seine Fähigkeiten scheinen ihn langsam verlassen zu haben. Über verdeckte Ermittlungen und abgehörte Telefonate bekommt die Polizei natürlich mit, dass er alles andere als raus aus dem Schmuggelgeschäft ist. Zwar unterhält er sich am Telefon nur in Codes, allerdings fällt es den Ermittlern nicht so schwer, diese zu entschlüsseln. Also die werden sich schon gedacht haben, dass der jetzt nicht zum Urlaub nach Kolumbien geflogen ist.
Er hält sich, glaube ich, so für besonders intelligent und abgebrüht, aber ist halt das Gegenteil davon. Ich finde, man kann es ihm nicht verübeln, dass er wieder rückfällig wird oder das macht, was er vorher gemacht hat. Ich sag mal, was sollte sein normaler Weg sonst sein? Der hat ja nichts gelernt, der kann ja nichts. Ich denke mal, manchmal habe ich so Zungenbrecher, die gehen einfach nicht. Vor allen Dingen nicht unter Drucksituationen wie in einem Podcast.
Fühlst du dich gerade unter Druck, wenn du mir so gegenüber sitzt? Ich hoffe nicht.
Nein, aber ich fühle mich unter Druck, mich gut zu artikulieren.
Ach so.
Verstehst du, wie ich meine?
Okay, aber wir wissen ja, was du meinst.
Richtig.
Du meintest Resozialisierung. Ja. Ja, klar, es ist das Einzige, was er jemals in seinem Leben gemacht hat. Ja. Ne? Also die Chance, dass er jetzt wirklich ein braver Bürger wird, die ist sehr, sehr, sehr klein. Genau. Im November 2005 wird dann auf einem Containerschiff eine Ladung Koks abgefangen. Ronalds Crew hat die Abholung vermasselt. Als das SEK kurze Zeit später die Tür von Mielings Wohnung in Hamburg-Bramfeld eintritt, bereitet er gerade Schweinebraten zu, weil er ist weiterhin zwischen Kolumbien und Hamburg hin und her gependelt. Widerstandslos lässt er sich von den in Sturmmasken bekleideten Beamten abführen. Sein Kopf wird mit einem Stofftuch bedeckt. Am Körper trägt er einen schwarzen Pulli und eine helle Hose. 2007 wird der inzwischen 57 Jahre alte Mieling von dessen dichten schwarzen Haaren, die ihm ja irgendwann mal seinen Spitznamen gegeben haben, nicht mehr so viel übrig ist, erneut verurteilt. Dieses Mal bekommt er 7 Jahre und 9 Monate. Zusätzlich muss er die auf Bewährung erlassene Reststrafe seiner alten Haft absitzen, wodurch er für weitere 10 Jahre eingebuchtet wird.
Insgesamt jetzt 10 Jahre?
Insgesamt 10 Jahre. 2011 erhält er dann das erste Mal Freigang, also er ist noch in Haft, aber eben als Freigänger. Nach 6 Jahren Gefängnis die Urhaft mit eingerechnet. 2012 besucht er bei der Agentur für Arbeit eine Schulung, um die Basics der Computerarbeit zu lernen, weil er soll halt ja irgendwann, vor allem jetzt halt 61, als ob der jetzt noch jetzt im Berufsleben
ist, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ihn wieder einzugliedern, ja.
Durchstartet, ich glaube, das ist schon ein bisschen zu spät.
Versuch mal einen 61-Jährigen den Computer zu erklären, ich kenne das von meinen Großeltern.
Ja, und nicht mal 61-Jährige, die sehr viel Zeit im Knast verbracht haben, sondern ganz normal. Ja, das stimmt. Also er selber sagt aber, mit Drogendealen will er nichts mehr zu tun haben. Man muss auch sagen, er hat wahrscheinlich eh keine Chance, weil da haben ganz andere Player mittlerweile den Markt übernommen. Ja. Mhm. Er hat andere Projekte, will sich sozial engagieren, gründet 2011 einen Anti-Drogen-Verein für Jugendliche in Marburg zusammen mit einem anderen ehemaligen Drogendealer. Finde ich erstmal eine gute Sache.
Jo.
2016 verlässt er dann endgültig das Gefängnis und gründet ein Modelabel. Der Name des Labels Real Gangsterwear.
Aber hast du das schon mal gehört? Nee, ich noch nicht.
Scheint nicht so ein erfolgreiches Label irgendwie zu sein.
Nee.
Verkauft werden unter anderem Shirts mit Coca-Pflanzenaufdruck. Würde ich jetzt aber auch persönlich, glaube ich, nicht unbedingt so tragen wollen. Also Drogengeschäft ist zwar vorbei, aber die Selbstvermarktung, die läuft natürlich weiter. Mieling will ein zweites Buch schreiben. Außerdem soll sein Leben verfilmt werden. Und natürlich feiert er wieder. 2014 schmeißt er eine große Party in einer Villa in Hamburg-Harburg, die auf ihrer Internetseite mit einer stilvollen Einrichtung und ihrer perfekten VIP-Betreuung wirbt. Das Motto der Party: Du feierst mit dem Boss der Boss. Bosse mit Ronald Mieling alias dem Schneekönig seinen 64. Geburtstag. Kostet 150 Euro pro Person.
Also ich weiß nicht, wo das gewesen ist.
Ich habe mir auch gefragt, eine Villa in Harburg. Also
mein erster Gedanke war, dass das ein Bordell war in Harburg.
Das könnte auch durchaus sein. Also wären wir hingegangen, also ich wahrscheinlich eher nicht so.
In Harburg gibt es nämlich ein großes Bordell.
Und das heißt die Villa, oder was?
Nee. Aber Harburg ist jetzt auch nicht dafür bekannt für Villen.
Nee, weil ich habe ja eine Show da gespielt und da wollte uns der Taxifahrer abends nach der Show nicht abholen, weil er gesagt hat, nach Harburg fahre ich so spät nicht mehr. Also deswegen, das kriege ich nicht ganz zusammen mit der Villa, aber so wurde es zumindest angekündigt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt 150 Euro zahlen würde, um jetzt neben so einem Ex-Drogendealer
zu gibt sitzen. Genug, also in Hamburg ist Blackie eine Legende.
Ja, klar, das stimmt.
Also
ja.
Er wird gerade von den Unterweltgrößen und ähnliches vergöttert und angehimmelt. Und mit Sicherheit konnte man mit denen auch einen guten Klönschnack machen.
Das
und
kann man auch vorstellen, das stimmt.
Hatte viel zu reden, aber ob ich jetzt 150 Euro dafür bezahlen muss, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ne?
Ja, also es ist, man merkt es ja gerade schon, so richtig glamourös ist das Leben von ihm jetzt nicht mehr. Nee. Ne? Er hat es einfach in seiner Hochphase versäumt, möchte ich mal sagen, Geld beiseite zu legen. 2018 schafft es nochmal in die Schlagzeilen. Für den Bielefelder Rapper Timi Hendrix spricht er das Intro für den Track Das kunterbunte Haus und sagt dabei zum Beispiel Don't do drugs. Was ja auch erstmal gut ist. Kurz vor der Veröffentlichung des Songs tauchen dann rassistische Facebook-Posts von Ronald Mieling auf, in denen er sich unter anderem über das angeblich ungerechte Urteil von der NSU-Terroristin Beate Zschäpe aufregt und genüsslich das N-Wort zitiert. Also Drogen ist blöd, aber Rassist sein macht er trotzdem noch. Er wird aus dem Song rausgeschnitten, was für ihn wahrscheinlich die allergrößte Strafe war, weil er hatte sich wahrscheinlich schon auf den Fame gefreut da irgendwie. Am 1. November 2022 stirbt Ronald Blackie Mieling mit 72 Jahren vermutlich an Lungenkrebs. Zuletzt hatte er mit seiner dritten Ehefrau Ines, einer Halbkolumbianerin, und der gemeinsamen 19-jährigen Tochter in Bremen gelebt. Anfang Dezember wird seine Asche von Bord der MS Mecklenburg in die Nordsee gestreut. Angemeldet für die Seebestattung hatten sich rund 40 Leute. Am Ende kommen nur 6. Ist das nicht traurig so irgendwie?
Sehr traurig. Also das Mitleid hält sich in Grenzen,
ja,
aber wenn man das jetzt alles mal ausblendet, von 40 Angemeldeten kommen nur 6, das tut schon einem ein bisschen weh irgendwie.
Das wünscht man keinem Menschen und das zeigt ja auch, weißt du, was bleibt am Ende des Tages dann über, ne? Hast du da dein Leben gelebt und hast da Geld rausgeschmissen, warst der große Gangster und dann wollen nur 6 Leute an deinem Sarg stehen oder in dem Fall bei deiner Bestattung dabei sein, ne?
Also ich will das jetzt nicht gut drehen, was er gemacht hat, aber hätte er zumindest in irgendeiner Art und Weise, und vielleicht hat er das auch, wir wissen es nicht, aber zumindest das, was man jetzt mitbekommen hat, hätte er irgendwo ein bisschen finanziell eine kleine Sicherheit, um vielleicht seiner Tochter ein besonderes, gutes Leben. Und du weißt, was ich meine.
Ja, klar.
Aber natürlich. Am Ende hat sich zumindest so, wie du es hier gerade erzählt hast, angehört nach einem verschwendeten Leben. Also er hat sein Leben vermutlich für sich gelebt, aber irgendwie hat sich nach einem verschwendeten Leben angehört, finde ich.
Total. Also ich habe mich auch immer gefragt, so, also ich habe versucht, dahinter zu kommen, was bei ihm so Pose ist und was halt seine echte Meinung ist. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu trennen, auch wenn es eben darum geht, ob er das eigentlich bereut hat. So, ne? Also Mieling ist sehr oft gefragt worden, ob er seine Verbrechen bereut, und er selber sagt, die einzigen Sachen, wo er wirklich sagt, da empfindet er Reue für, das sind die Zuhälterei oder ist die Zuhälterei und eben die Tötung dieses Fleischhändlers Hering in den 70ern. Das Dealen, so hat Blackie das selbst gesagt, fand er nie schlimm. Er hat bis zum Schluss behauptet, nie an Junkies verkauft zu haben. Er kenne, und jetzt kommt ein Zitat, er kenne keinen einzigen, wo er sagen muss, der ist am Kokain zerbrochen.
Ja, das ist halt eine Schutzmauer, die er sich selber aufgezogen hat. Das ist halt Kritikunfähigkeit und keine Einsicht. Also
wir beide wissen, dass es Quatsch ist.
Ja, das ist ganz großer Quatsch. Das ist halt eine Schutzwand, die er vor sich hergezogen hat, um halt sich immer noch als guten Menschen darstellen zu können. Aber Kokain an Menschen zu verkaufen, egal aus welchem sozialen Bereich, ist komplett beschissen. Ne?
Aber weißt du, ich habe schon, und deswegen finde ich das auch so spannend, mich mit dir zu unterhalten, wenn ich jetzt an Koks denke, denke ich so an reiche Anwälte. Mhm. Weißt du, so Party-Kokser. Soll es eventuell auch auf anderen Partys geben, wo jetzt keine Anwälte sind, sagen wir mal im Showgeschäft, haben wir mal gehört. Mhm. Aber du denkst ja nicht an den Junkie, der da fertig in der Ecke liegt irgendwie am nächsten Tag und sich überlegt, wo kriege ich das her. Ne? Also es hat ja schon so ein bisschen diesen Ruf, so eine Glamour-Droge zu sein.
Ja, aber das stimmt nicht. Also Kokain sucht sich ja nicht seine Kunden aus, sondern die Kunden suchen sich ihr Kokain aus, und es ist vollkommen egal, ob du reich bist oder arm. Und am Ende des Tages ist ja auch eine ganz klare Sache, Philipp. Kokain wird vielleicht von Leuten genommen, die mehr Geld haben. Ja, das stimmt. Aber dann gibt es ja, und das haben wir ja ganz außen vor gelassen, und das hat auch Blackie ja nicht erwähnt, es gibt ja auch noch Crack. Crack besteht ja aus Kokain abgekocht und es macht ja noch süchtiger und ist noch viel, viel schlimmer als die reine Form des Kokains. Ja. Das heißt, seine Schutzbehauptung zu behaupten, ja, ich habe nie jemanden süchtig gemacht oder ich kenne niemanden, das ist halt Quatsch mit Soße, weil er hat so große Mengen importiert, dass er mit Sicherheit nicht jedes Gramm nachvollziehen konnte, was in die Nase gewandert ist. Das heißt, er hat genauso viel Leid zu verantworten wie jeder andere Kokainhändler auch. Auch wenn er aus seiner Wahrnehmung nicht an Junkies verkauft hat, ist es trotzdem zu den Junkies gekommen.
Klar.
Und das ist halt, wie gesagt, sagt man ja, so eine Schutzwand, die er sich aufgebaut hat, hätte ich vermutlich in seiner Situation auch gemacht, um nicht ganz so gebrochen zu sein von meinem Leben. Aber er stellt so dar, als wenn er was Gutes gemacht hat. Das hat er aber nicht.
Hat er definitiv nicht, genau. Also er hat zum Beispiel auch gesagt, er habe ja niemanden dazu gezwungen, Drogen zu nehmen, was ja wahrscheinlich stimmt. Er sagt, die kamen alle freiwillig zu mir. Aber trotzdem, du bietest es ja an. Und es ist, wie du gerade schon gesagt hast, halt einfach ein Teufelszeug so. Und allein schon das Leuten anzubieten, damit fängt es an.
Also er hat recht. Niemand wird natürlich gezwungen, Kokain zu nehmen. Und er hat wahrscheinlich auch recht, indem er sagt, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte es jemand anderes gemacht. Aber das ist trotzdem keine Rechtfertigung, es zu machen.
Absolut nicht. Wir haben ja gerade am Anfang schon ein bisschen über dich selber und deine Koks-Sucht auch gesprochen. Weißt du noch, wie alt du warst, als es bei dir angefangen hat?
Es war so Anfang 20 ungefähr. Es ist noch gar nicht so lange her, ja.
Monte ist nämlich 23.
Ja.
Das wissen viele nicht.
Vom Bauchgefühl her, ja. Aber ich bin mittlerweile schon 35. Mach das Ganze jetzt schon 10 Jahre.
Das ist echt wild, ne?
Mhm.
Und wie lange warst du dann abhängig ungefähr?
Es war, also im Verhältnis zu meiner Alkoholsucht oder meiner Marihuana-Sucht, war das eine kurze Sucht, in Anführungszeichen. Es war so ein halbes, dreiviertel Jahr.
Okay.
Aber es war eine wilde Zeit und ich hatte es ja am Anfang schon mal erwähnt, Kokain ist halt im Verhältnis extremst teuer und dementsprechend ist die Beschaffungskriminalität natürlich auch wesentlich höher. Ne? Wenn, sagen wir mal, in meiner Alkoholsucht eine Flasche Korn oder Uso habe ich am liebsten getrunken, die kriegst du für mittlerweile, damals auch 4 Euro oder so. So, da auch nichts, worauf ich stolz bin, aber dann fährst du halt irgendwo mal durch Schrebergärten durch und ziehst dir 2 Cola-Kisten. So, da hast du deine Buddel wieder drinne. Aber um deinen täglichen Konsum Kokain 1 Gramm oder vielleicht auch mal 2 Gramm zu organisieren, das sind mal ganz schnell 180 Euro. Dafür musst du halt in der Kriminalität deutlich mehr in Kauf nehmen, um das Geld zu organisieren. Und das war halt einfach, also ich will nicht sagen, dass Kokain als solches nicht schlimm ist, aber am schlimmsten war halt einfach die Beschaffung des Kokains. Ne?
Du hast geklaut, um das Geld zu kriegen.
Ich habe eigentlich alles gemacht. Also es gab nichts, was ich ausgelassen habe, um daran zu kommen, ehrlicherweise.
Du hast, glaube ich, selber mal gesagt, Drogen machen dich kaputt.
Richtig.
Wie kaputt warst du damals? Wahrscheinlich kaputter, wie es kaputter nicht geht, ne?
Sehr kaputt, ja. Ich könnte jetzt, wenn du möchtest, mal kurz ein Bild googeln, damit du mal eine Vorstellung hast, wie ich da aussah.
Ich glaube, ich habe das Bild sogar oder eins von den Bildern mal gesehen. Du hast es mal gepostet, so ein Vorher-Nachher-Bild. Kann das sein? Bei dir auf der Instagram-Seite,
glaube ich. Ja,
richtig. Ist krass, das ist ein ganz anderer Mensch.
Ja.
Und du hast auch deine Großeltern beklaut. Und wir haben ja gerade vorher noch darüber gesprochen, du liebst deine Großeltern über alles. Das sind so deine Bezugspersonen.
Richtig.
Das muss das Furchtbarste gewesen sein, oder? Also willst du darüber reden? Oder
ist doch. Das ist kein Problem. Im Nachhinein betrachtet war es natürlich das Schlimmste in der Situation. War es halt aus meinem Empfinden nicht besonders schlimm, weil halt, ich kann mich noch dran erinnern, meine Großeltern waren im Urlaub.
Mhm.
Ich weiß es noch ganz genau, meine Großeltern waren im Urlaub und mein Opa hatte seinen PIN-Code, also von seinen Bankkarten in so einem Ordner und er hatte halt seine Sachen dagelassen, als sie im Urlaub waren, weil er die nicht brauchte. Das heißt, ich habe mir die Sachen geschnappt, bin mit dem PIN-Code bis zur Postbank gefahren und habe mir Geld gezogen. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin mit dem Fahrrad zurück nach Hause gefahren und habe mich auf dem Rückweg gefreut. Also ich weiß noch, dass ich so innerlich gebrüllt habe vor Freude, weil ich wusste, ja Mann, ich habe Geld, ich kann koksen. Obwohl es was vollkommen Schlechtes war, hat aber die Sucht einfach, das hört sich immer nach einer Ausrede an, aber die Sucht hat halt einfach in dem Fall gewonnen.
Mhm.
Und Kokainsucht ist halt einfach etwas extrem Schlimmes. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, oder als ich dann erwischt worden bin.
Das wollte ich gerade fragen, das kam ja dann wahrscheinlich relativ schnell raus, oder?
Ja, so, ich weiß nicht mehr ganz genau, in Zeitraum so 2 Wochen später oder so ist das rausgekommen. Ich habe mir, glaube ich, 3.000 oder 3.500 Euro vom Konto gezogen und das ist dann rausgekommen. Und kannst dir natürlich vorstellen, dass das etwas war, was richtig scheiße war.
Mhm.
Aber zum damaligen Zeitpunkt erstmal scheiße, weil ich überhaupt erwischt worden bin.
Ja, ja.
Aber nicht mal das hat dazu gereicht, dass ich clean geworden bin.
Das wollte ich dich gerade fragen. Also was war der Moment, wo du gesagt hast, so geht's nicht weiter, ich muss was ändern? Gab's so diesen einen Moment?
Ja, also ich war dann eine Zeit lang obdachlos, so 3 Monate, 4 Monate war ich obdachlos.
Weil du bei deinen Großeltern...
Meine Großeltern haben mich rausgeschmissen. Ja. Ich hatte zwar zu dem damaligen Zeitpunkt auch eine Freundin, bei der ich ab und an mal pennen konnte, aber die Mutter wusste ja auch, also die Mutter wusste, dass ich jetzt nicht unbedingt der beste Einfluss bin. Sie hat mich respektiert und ich konnte da auch mal übernachten, aber halt nicht jeden Tag. Die war auch noch Schülerin zu dem Zeitpunkt, hat halt ihre Schule gemacht und so. Und der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, ich habe immer mal wieder oder eine große Zeit bei einem Kollegen auf der Couch gepennt, aber auch immer mal wieder draußen, je nachdem. Mhm. Und es war einfach der Punkt, wo ich vor der Tür stand. Ich hatte meinen Schlüssel für die Wohnung bei meinem Kollegen nicht dabei. Ich habe geklingelt, niemand hat aufgemacht. Es hat draußen geregnet, ich war durchnässt. Dann bin ich zur Telefonzelle gefahren. Kennen die einen oder anderen vielleicht noch Telefonzellen? Gab es damals,
ja. Die Älteren erinnern sich, ja.
Ich bin zur Telefonzelle gefahren und habe bei ihm angerufen und habe gesagt, ey Digi, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Bist du zu Hause? Macht niemand auf, mir ist kalt, ist nass. Und ich hatte ja gar kein Zuhause, aber sein Sofa war so mein Rückzugsort. Und dann hat er zu mir gesagt, Digi, ist gerade schlecht. Ich habe Besuch, eine Dame ist da.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, Digi, das kannst du nicht machen und so. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Draußen regnet das, ich bin durchnässt. Ja, nee, und bla, und Kollege ist auch noch da. Wir haben hier gerade ein Date. Und da musste ich sag's jetzt einfach mal, da musste ich ihm so heftig am Telefon einnuckeln.
Ja.
Mit, oh, ich mach so, ja, anflehen.
Ja.
Dass ich da pennen kann, dass ich mich so erniedrigt gefühlt habe, mich so wie ein Stück Dreck gefühlt habe. Ich konnte auch an dem Tag nicht bei meiner damaligen Freundin übernachten. Ich hatte auch einen Schlüssel für eine Sporthalle von unserer Schule, wo ich pennen konnte, wo ich auch ein paar Mal gepennt habe. Aber ich war halt durchnässt. Ich hatte keine Ersatzklamotten. Ich war halt einfach ja obdachlos in dem Moment. Und das war der Punkt, wo ich dann meine Oma angerufen habe am nächsten Tag und zu ihr gesagt habe, wir hatten ja noch Kontakt und sie hat mich unterstützt und zu ihr gesagt habe, Oma, mach mir jetzt einen Termin für eine Entgiftung. Sie hatte nämlich vorher schon mehrfach mir Termine gemacht für Entgiftung und ich habe immer gesagt, ja, ja, mache ich. Und an dem Tag, wo es dann soweit war, habe ich das Handy ausgemacht und habe sie ignoriert. Das war der Punkt bei mir, wo ich nicht mehr wollte und für mich die Entscheidung getroffen habe. Und ich sage nicht, dass Menschen nicht auch durch Zwang eine Entgiftung machen können und den geraden Weg einschlagen können. Aber ich würde einfach mal behaupten, dass zu 99,9% Menschen erst wirklich richtig auf die Fresse fliegen müssen, bevor sie etwas in ihrem Leben, in ihrer Drogensucht, in ihrer Kriminalität ändern.
Ja.
Ja.
Also ich wollte dir jetzt eigentlich gerade ein Kompliment machen, weil wir jetzt ja gerade schon ein bisschen Zeit miteinander verbracht haben und du bist ein wahnsinnig empathischer und höflicher Mensch, also habe ich schon vom Schreiben gemerkt und ich glaube, das sehen halt viele Leute wahrscheinlich nicht, aber es ist ja klar, man sieht das Bild in der Öffentlichkeit, also ich hätte dich ja auch nicht eingeladen, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass wir beide uns gut verstehen und ich finde, das hat sich absolut bestätigt, aber das bringt mich zu der eigentlichen Frage, den ich stellen wollte, so da wo du jetzt bist, ne, du bist trocken, du nimmst keine Drogen mehr, du engagierst dich, du nutzt, finde ich, auch deinen Einfluss, um deinen Fans zu sagen, hey, zum Beispiel, lasst die Finger von Drogen oder sucht euch psychische Hilfe, wenn ihr Probleme habt, was ich total wichtig finde. Ja. Tierschutz, also du machst echt viele, viele sehr gute Sachen. Was würde der Marcel von heute jetzt diesem Marcel von damals, der richtig in der Scheiße steckt, sagen? Was würdest du dem sagen, wenn du könntest?
Das, was ich auch meinen jüngeren Zuschauern versuche immer zu vermitteln, ist, sich eine Sache zu suchen, in der man gut ist.
Mhm.
Und sich in dieser Sache weiterzuentwickeln, weiterzubilden und in dem einer seiner Besten zu werden und da seine Karriere, seinen beruflichen Weg drauf zu bauen. Und ich weiß, dass es schwer ist mit 15, 16, 17. Ich kann mich daran erinnern, ich war in der Schule mit 15, 16, 17. Die Lehrer haben mich ständig gefragt, was willst du werden? Was willst du machen? Wo siehst du dich in 10 Jahren? Und die einzige Antwort, die ich hatte, war, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich war halt jung, verloren und wusste nicht, wohin mit mir. Aber was ich den Leuten oder meinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben würde, ist, bilde dich weiter, mach eine gute Ausbildung, mach einen guten Abschluss, mach einfach etwas aus dir. Weil wenn man denkt, mit Anfang 20 hat man alles im Leben erlebt, das ist halt Quatsch mit Soße.
Mhm.
Man hat noch so viel Zeit vor sich und am Ende ist es halt auch wichtig, dass man gutes Geld verdient. Du möchtest ja auch mal in den Urlaub fliegen. Du möchtest ja auch deiner Familie eventuell irgendwann mal was bieten können. Und indem du nur Larifari machst oder Drogen nimmst und so, wirst du im Leben nicht weiterkommen.
Ja.
Ja.
Also natürlich ist Geld nicht alles, das wissen wir beide, ne? Aber du musst ja irgendwie zusehen, dass du dein Leben in den Griff kriegst in der Art und Weise.
Selbstverständlich ist Geld nicht alles, aber am Ende des Tages ist es so, dass alles, was du benutzt und ähnliches, Geld kostet. Das ist halt einfach
so. Das stimmt.
Und je weniger Geld du hast, desto weniger kannst du dir auch ermöglichen. Und es geht ja nicht nur um dich, sondern es geht, wenn du Kinder hast.
Klar,
natürlich. Wenn du dir eine gute Bildung geben möchtest oder wenn du die in Sportvereinen.
Genau.
Das kostet alles Geld.
Das stimmt. Ja, kluges Wort zum Sonntag. Ich kann dem fast gar nichts mehr hinzufügen. Ich will nur sagen, dass es eine wahnsinnige, verrückte Folge ist. Es ist die letzte Folge vor der Sommerpause von Verbrechen von Nebenan. Fans hassen diesen Satz. Aber es ist, ich bin ganz, ganz froh. Vielleicht nochmal so für den Hintergrund, vielleicht packe ich das mal in die Outtakes. Wir wurden hier gerade mitten in der Aufnahme gestört. Das wird jetzt aus der Folge wahrscheinlich rausgehen. Weißt du, läuft hier auf einmal Tim Melzer rein. Ja, also das ist so, nur damit ihr euch vorstellen könnt, unter welchen widrigen Umständen wir diese Folge aufgenommen haben. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen Zweifel hatte, weil ich dich am Anfang gar nicht einschätzen konnte. Und ich bin total froh, dass ich dich jetzt kennengelernt habe. Es hat mega Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
Ja, danke. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich bin großer Fan und vielleicht irgendwann nochmal eine blutigere Folge, haben wir schon gesagt.
Das nächste Mal gibt's eine blutigere Folge. So sieht's aus. Ey, danke für deine Zeit.
Gerne.
Danke.
Lass dir gut gehen und danke fürs Zuhören.
Tschüss. Ich habe noch ein Tipp für euch. Dieses Jahr habe ich ja keine Live-Tour mit Verbrechen von Nebenan geplant, aber ihr könnt mich trotzdem auf der Bühne sehen. Meine Show in Gütersloh war nach nicht mal 24 Stunden ausverkauft, aber ihr habt trotzdem noch eine Chance auf einen Live-Auftritt von mir in diesem Jahr. Am 29. Oktober trete ich in Düsseldorf bei der allerersten Late-Crime-Show in der Mitsubishi Electric Hall auf. Das wird ein richtig fettes Ding. An dem Abend erlebt ihr gleich drei True-Crime-Podcasts auf der Bühne. Neben mir sind auch Stimmen im Kopf und Mord am Mittwoch mit dabei. Diese Show ist im Moment die einzige Chance, mich dieses Jahr live zu sehen. Tickets gibt's überall, wo es Tickets gibt.
Verbrechen von Nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.